Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 189. Es ist der 15.07.2018, der Tag des WM-Spiels der Fußball-Weltmeisterschaft. Und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Imano.
Hallihallo.
Und meine Wenigkeit, der Robert. Wir fangen an mit dem Rückblick auf das vergangene Boxwochenende. Fangen wir mit dem Kampf aus Deutschland an. Tyron Zeuge gegen Rocky Fielding. Samira, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, wie du den Kampf vorausgesagt hattest. Wie hast du diesen Kampf empfunden?
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich, glaube ich, gesagt, dass Tyron Zeuge knapp, aber deutlich nach Punkten gewinnen wird. Das ist so nicht eingetroffen. Ich glaube, Imano hat ganz richtig getippt mit seiner Annahme, dass es halt auch ein vorzeitiges Ende für Fielding sein könnte.
Ich bin mir jetzt selbst nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, Imano sagte irgendwas davon, dass er das über die Workrate entscheiden könnte.
Ja, auf jeden Fall hat er auch viel den Sieg zugetraut, sagen wir so. ich war dann doch etwas überrascht. Also ich habe schon gedacht, dass das auf jeden Fall ein Kampf auf Augenhöhe ist und der eng wird und Zeuge da nicht so leicht durchlaufen wird. So war es ja dann auch. Wobei ich sagen muss, dass er für mich eigentlich ganz gut angefangen hat, wobei es da natürlich auch Kritik an seinem Stil gab. Also ich finde, er ist ganz spritzig gestartet, also vielleicht manche sagen halt auch zu hastig in den Kampf gegangen. Für mich sah es so aus, ja, er ist zwar der Weltmeister, aber er will halt den Kampf machen, ist nach vorne gegangen und daher war die erste Runde recht knapp. Also die hätte man eigentlich beiden geben können, so nach meiner Einschätzung. Die war jetzt nicht klar für irgendjemanden. In der zweiten Runde kam Zeuge für mich besser in den Kampf rein und hat für mich auch die besseren Treffer gesetzt. Die Runde habe ich ihm gegeben. Ab der dritten hat man aber gesehen, dass Fielding Zeuge dann doch Probleme machte durch seine Konter. Der war ja auch der größere Mann oder ist der größere Mann mit längeren Armen. Am Anfang habe ich mich gefragt, warum er seine Reichweite gar nicht so sehr ausnutzt, so was zuerst zu schien, weil er hätte halt Zeuge durch seine langen Arme viel besser auf Distanz halten können. Aber es musste
von der Größe her war er ja schon fast ein Cruisergewichtler.
Ja, er war wirklich sehr groß, also muss man echt sagen. In der vierten Runde wurden die Probleme für Zeuge halt immer deutlicher oder nicht mehr zu übersehen, auch für den Zuschauer, weil er erstens auch seine Doppeldeckung stand halt auch nicht so fest. Also da kam halt trotzdem Treffer durch von Fielding, weil er sich halt auch in der Ringecke stellen ließ und die Treffer nahm, anstatt irgendwie schnell rauszugehen und irgendwie durch Maidbewegungen halt auf schnellen Beinen irgendwie da wegzugehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so die Taktik war, die ersten Runden dann auch viel zu nehmen, was sich dann als nicht so gut herausstellt. Und er hat sich dann auch zunehmend weggedreht, was man halt auch von Zeuge kennt, dass wenn er Probleme hat oder irgendwie im Kampf verletzt wird oder so, dass man das ihm halt sehr deutlich ansieht, auch an seiner Ausstrahlung und was vielleicht nicht so unbedingt vorteilhaft ist. In der fünften Runde lässt er sich halt auch viel zu sehr auf den Schlagtausch ein, statt einfach wirklich wegzugehen auf leichten Beinen, kassiert dann auch eine Linke zum Kinn, die ihn anschlägt, wo er halt auch später sagt, dass er da irgendwie Sterne gesehen hat, kurz. Ja, und dann zum Ende hin der Leberhaken, der ihn auf die Matte schickte, wobei er bei 7 wieder auf den Beinen war, also Anzeichen gemacht hat dafür, dass er weitermachen wollte. Aber sein Trainer Jürgen Bremer hat dann das Handtuch geworfen, was wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung war, würde ich jetzt einfach mal so davon ausgehen, weil er nicht so aussah, als würde er den Kampf jetzt in den letzten Runden noch irgendwie anders wenden könnten. Und weil er halt auch angeschlagen war, wäre es wahrscheinlich echt in einem schwereren K.O. geendet. Also da hat er ihn wahrscheinlich vor schwereren Verletzungen einfach bewahrt, was dann auch für mich richtig war. Ja, für mich war es trotzdem ein spannender Kampf, so, weil man halt nicht genau wusste, wer da gewinnt und weil Lucky Fielding jetzt neuer Weltmeister ist. Ja, England hat einen Weltmeister mehr, Deutschland hat jetzt gar keinen mehr, was natürlich für den deutschen Boxsport nicht sonderlich toll ist, auch wenn...
das erste Mal seit 2004.
Ja, genau. So, das ist schon, hört sich auf jeden Fall schon ziemlich krass an. Auch wenn der Weltmeister jetzt nicht irgendwie zu den stärksten zählte, die wir jemals hatten. Aber ich glaube einfach schon, dass wir keinen mehr haben, ist, glaube ich, nicht so schön für den deutschen Boxsport. Und was dann auch alles noch danach kam, ich weiß nicht, ob Imano erstmal noch was zu dem Kampf sagen will, dann können wir ja danach nochmal drüber reden, was danach passiert ist. Es war ja eigentlich noch...
Ich glaube, da können wir eigentlich direkt drauf eingehen, weil okay. Im Endeffekt, finde ich, hast du echt alles zu dem Kampf gesagt. Fing gut an, drehte sich dann und bevor es zu Schlimmerem kommt, hat man es abgebrochen. Also im Endeffekt hast du eigentlich alles gesagt. Was mich jetzt aber eher interessieren würde, weil Imano, finde ich, hat eigentlich auch mal relativ interessante Meinungen zu dem Thema drumherum, ist die Aussage von Jürgen Brämer war ja, dass irgendwie man nur 6 Wochen Zeit gehabt hätte für den Kampf und man eine Deadline hatte und dass eine entsprechende Vorbereitung nicht möglich sei unter solchen Umständen etc. pipapo. Und die Aussage von Wilfried Sauerland, der, können wir ja schon mal eine News vorgreifen, jetzt wieder aktiv bei Sauerland Event auch mitmachen möchte, schon jedenfalls in den nächsten 1,5 Jahren bis zu seinem 80. Geburtstag, war, dass man ursprünglich eigentlich jemand anders boxen lassen wollte, aber dieser Kampf gewünscht gewesen sei. Was ist da deine Meinung?
Ja, also erstmal zur Kernaussage von Sauerland, dass die Fristen alle eingehalten wurden, beziehungsweise man das alles so geplant hatte zu kämpfen, hat sich ja teilweise widersprochen, weil er gesagt hat, Feigenbutz sollte eigentlich gestern kämpfen. Das war geplant, dass Vincent Feigenbutz kämpfen sollte. Und man hat das dann komplett geändert und hat dann Tyron Zeuge boxen lassen. Man hatte 6 Wochen Vorbereitungszeit für den WM-Kampf. Ich sag mal, 6 Wochen ist jetzt nicht die Idealvorbereitung, aber man muss bedenken, in der Regel haben die deutschen Boxer und Boxtalente eigentlich einen relativ, sag ich mal, disziplinaren Trainingsweg. Also auch außerhalb von der Kampfvorbereitung lassen die sich normalerweise nicht gehen und stehen schon im Training, sodass man davon ausgehen kann, dass Tyron Zeuge durchaus fit gewesen ist.
Naja, sag mal, so einen Sturm oder einen Abraham, die sind auch locker 10, 15 Kilo immer am Abnehmen gewesen vor ihren Kämpfen.
Das ist richtig, allerdings haben die auch, sag ich mal so, in der Gewichtsklasse geboxt, wo die eigentlich nicht wirklich, sag ich mal, hingehören. Sturm hat sich, sag ich mal, ins Mittelgewicht immer runtergehungert, weil er wusste halt, im Supermittel sind die Gegner zu hart für die Weltspitze, so, er ist absichtlich im Mittelgewicht geblieben, also hat quasi in der Gewichtsklasse geboxt, wo er abspecken musste und war auch das Gleiche eigentlich, generell auch kein richtiger Mittelgewichtler, er musste sich da auch immer wirklich runterhungern, so, um in dieser Klasse zu boxen, eigentlich die richtige Gewichtsklasse für ihn ist schon das Supermittel. Und bei Zeuge ist es eigentlich so, dass er in der richtigen Gewichtsklasse ist. Ich denke nicht, dass es da große Probleme hätte geben sollen. Aber was man natürlich dazu sagen muss, es ist halt immerhin trotzdem nur eine 6-Vorbereitungszeit. In der Regel hat man um die 3 Monate, sich um WM-Kampf oder auf den WM-Kampf vorzubereiten. Und dementsprechend, klar, optimale Voraussetzungen sind das natürlich nicht. Das ist ganz klar. Und deswegen ist man ja vielleicht auch so spritzig, wie dieser Miriam gesagt hat, in den Kampf gestartet. Man wollte Rocky Fielding wahrscheinlich früh überraschen, so wie gegen Ekpo den vielleicht vorzeitig in den ersten 3 Runden rausnehmen, weil man eben vielleicht genau wusste, dass man möglicherweise gar nicht die Kondition hat für 12 Runden oder gar nicht so die optimale Vorbereitung für 12 Runden. Vielleicht war das deswegen auch so merkwürdig. Zeuge hat wirklich in den ersten 3 Runden richtig, richtig dagegen gefeuert und hat versucht, Dinge rauszunehmen. Gut, hat nicht geklappt, wie wir gesehen haben. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr so spezifisch drauf eingehen. Aber natürlich durchaus so gewesen sein. Ja, was halte ich davon? Also, wem soll man jetzt glauben? Jürgen Bremer oder Herr Sauerland, auch wegen der Rückkampfgeschichte, dass man da jetzt keine Option sich gelassen hat, einen Rückkampf zu machen.
Gut, da muss man, ich frage jetzt mal rein, nur theoretisch rein, was denkst du? Ungefähr 6 Wochen Vorbereitungszeit, das passt ja auch eigentlich relativ knapp auch mit dem Zeitrahmen an, wo die ersten Meldungen auch rauskamen, dass Tyron Zeuge bei Sauerland eigentlich weg möchte. Weil Sachen nicht eingehalten werden, etc. pipapo, wo sich Jürgen Bremer ja auch gemeldet hat. Gut, das ist ja schon ein bisschen jetzt länger her. So, und man dann relativ kurzfristig so einen Kampf macht, dann aber noch nicht mal eine Rückkampfklausel macht und ja, du im Endeffekt ja dann jemanden, sei es jetzt mal hingestellt, 6 Wochen Vorbereitungszeit ist jetzt trotzdem nicht viel, einen auch, sagen wir mal so, quasi in so einen Bereich reinlaufen lässt, ja komm, dann wählen wir den halt los, aber dann ist er halt auch den Titel los.
Ja, ich sag mal so, da gab's ja schon,
Ist ja wie mit, Jack Kulkai, der hat ja im Endeffekt, nachdem er verloren hat, haben sie den nochmal irgendwie nach Florida geschickt, hat er auch verloren und dann, huch, Vertrag zu Ende. Gut, bei ihm läuft er jetzt noch bis Juli nächsten Jahres, aber ich glaube, die waren noch klug genug gewesen, sich da irgendwelche Hintertürchen offen zu lassen. Sag mal so, wenn du nur 6 Wochen Vorbereitungszeit hast, dann boxst du keinen Rocky Fielding. Klar ist das jetzt kein Mann von Weltruf, aber bei 6 Wochen Vorbereitungszeit, da würde ich mir eher einen deutlich gut abgehangenen Gegner nehmen.
Ja, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte man das vielleicht auch gemacht. Da, wie gesagt, kann man nur spekulieren. Sag mal, Rocky Fielding war schon aus den Ranglisten in den Top 15 einer der Schwächeren, die man rauspicken konnte. Er hat eben noch keinen wirklich guten Mann besiegt im Rekord. Das Beste war, weiß ich nicht, Split Decision gegen Rakowski oder so. Oder gegen den, ich weiß nicht, da war irgend noch ein Mann, den man kannte. Aber der hatte doch schon 9 Niederlagen und war... das Boxrecht nochmal aufrufen, um das genau sagen zu können, welcher Gegner das war. Auf jeden Fall hatte der jetzt auch noch nicht wirklich einen Sieg drin, wo man sagt, oh, den hat er besiegt, krass, nicht schlecht. Und ja gut, gegen Smith in der ersten Runde verloren. Ich glaube auch gegen irgendeinen, wo er mit Split Decision gewonnen hat. Das war einer, der hat 24 Siege und 6 vorzeitig gehabt, aber auch am Boden. Also Fielding auch nicht für sein gutes Kinn bekannt. Und da hatte man sich, denke ich mal, schon was ausgemalt, dass man da vielleicht früh gewinnen kann. Nach Ekpo konnte man ja meinen, vielleicht ist ja doch der von der Schlagkraft her vielleicht doch nicht so schlecht. Und ja, man ist dann auch so mit der Taktik wahrscheinlich in den Kampf gegangen, wollte Fielding genauso rausnehmen wie Ekpo. Das hat nicht geklappt und dann hat man hinten raus dann schnell abgebaut ab Runde 4 und hat verloren. Aber meine grundsätzliche Meinung, warum hat man das mit 6 Wochen angesetzt, ist natürlich erstmal schwierig zu beantworten, weil man die ganzen Details halt nicht kennt. Man kann jetzt auf der einen Seite sagen, okay, Sauerland hat gar keinen Bock mehr auf Zeuge, weil die halt im Clinch liegen. Bremer, da gab es ja wirklich jetzt auch nach dem Kampf dann einige Nettigkeiten, die da im TV dann nicht gesagt wurden. Also man
sieht zum Beispiel?
Ja, also er wurde, also Bremer hat die Frau von Sauerland mit einer Flasche abgeworfen. Er wollte wohl aber jemand anderen treffen, also wohl, weiß ich nicht.
Frederik Ness
oder den Senior, keine Ahnung, irgendeinen von denen auf jeden Fall. Hat dann die Frau getroffen, die war dann pitschnass und die wollen jetzt auch da einen Anwalt einschalten wegen Körperverletzung. Bremer hat ja da auch schon einige Sachen auf dem Kerbholz, sage ich mal, in der Vergangenheit und könnte dann vielleicht auch noch zu Problemen führen für ihn. Ja, auf jeden Fall sieht man, dass das Tuch da zerschnitten ist und wenn man das halt weiß, dann kann man natürlich Sauerland unterstellen, dass man das halt absichtlich gemacht. Aber ich kann auch Sauerland verstehen, im Interview nachher ganz klar gesagt, Zeuge wollte einen Kampf bis zu diesem exakten Termin. Ansonsten klagt er und will sich aus dem Vertrag rausklagen. Das heißt, er hat sich darüber Zeuge, dass man ihn oft einfach zu selten in Kämpfe geschickt hat und musste laut Vertrag diesem Termin nachkommen, um eben zu vermeiden, dass Tyron Zeuge aus dem Vertrag sich rausklagen kann. So, das ist das, was offiziell gesagt wird. Das heißt, wenn das stimmt, hat Sauerland im Prinzip wahrscheinlich nicht gehandelt, dass man Zeuge jetzt hier verlieren lassen möchte, sondern hat einfach nur so gehandelt, dass eben Zeuge unterbindet, sich nach diesem Termin, wenn kein Kampf bis zu diesem Zeitpunkt angesetzt wird, aus dem Vertrag rauszuklagen. Und wenn das so ist, dann ist es eher ein Fehler von Zeuge oder vom Teamzeuge, wie auch immer, wenn man halt auf die Frist berufen hat. Und wenn man wusste, dass man zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt einen Kampf bekommt, dann hätte man sich auch natürlich schon weit vor diesen 6 Wochen vorbereiten können, wenn man das ins Auge fasst. Ja? Also deswegen, da wissen wir halt jetzt nicht die Details. Man hört die eine Seite, man hört die andere Seite. Wenn man Bremer reden hört, dann denkt man, die haben den Termin aufgedrängt bekommen. Wenn man Sauerland anhört, dann muss man meinen, Teilzeuge wollte das mit dem Termin, dass dann Kampf angesetzt wird. Und ja, Partei glaubt man jetzt. Jetzt hast du mir gefragt, was ich glaube, ganz schwierig zu sagen. Also grundsätzlich denke ich schon eher, dass Sauerland einfach seinem Vertrag nachkommt. Also man hatte Angst, dass Time & Zeuge sich aus dem Vertrag rausklagt. Das war ja auch jetzt in den letzten Wochen oft zu hören, dass er den gleichen Weg wie Bremen möchte. Er möchte aus dem Vertrag mit Sauerland raus und hat dann Sauerland quasi die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn ich bis zu dem und dem Termin keinen Kampf bekomme, so, dann bin ich weg. Dann hast du dich an die Vertragsinhalte nicht gehalten und ich habe die Möglichkeit, mich aus diesem Vertrag dann zu entbinden und rauszuklagen, möglicherweise, wenn du mich nicht freiwillig gehen lässt. Und dann hat Sauerland ganz schnell gehandelt und gesagt, okay, wir besorgen dir einen Kampf bis zu dem Termin und dann hast du keine Möglichkeit, dich rauszuklagen. Das ist das, was ich glaube.
Ja, aber ich finde, Rocky Fielding, ich sag mal so, du hast schon recht, aus der Top 15 ist das immer nur einer der schwächeren Gegner, beziehungsweise Resümees, aber er hat einfach körperliche Vorteile, die Zeuge nicht hatte und naja, da hätte man sich dann aber auch was Osteuropäisches suchen können.
Ja, wenn es verfügbar gewesen wäre, dann muss man natürlich auch gucken, ist der in den
Es gibt doch genügend Osteuropäer. Und sag mal so, du weißt, wie sich eine Rangliste zusammenstellt. Auch ein Sauerland, der jetzt noch bei Sport 1 aktiv ist, sollte da immer noch irgendeinen Kontakt haben.
Sollte schon, klar. Aber wie gesagt, man war natürlich in einer bösen Terminfrist so. Und wenn die Zeit halt... Ja, weil es ist auch, wie gesagt, immer, es ist eine Zeitfrage natürlich auch alles, ne? Wenn du wirklich in Zeitnot bist, so, dann schwierig. Man hat vielleicht in Feeling auch was anderes gesehen, ne? Ich habe ja auch gesagt, das ist ein 50-50-Kampf. Ich habe ja auch gesagt, 50-50, entweder gewinnt Zeuge halt nach Punkte oder gut, Feeling nimmt ihn halt raus durch die Wirkwelt. So, man wusste nicht so wirklich, was passiert. Man hat sich schon gedacht, Sauerland hat ja auch nach dem Interview gesagt, er hat den Jungen als klaren Favoriten vor dem Kampf gesehen. Also er hat das schon so eingeschätzt. Nach dem Kampf hätte er ja ehrlich sein können. Er hätte auch gesagt, ja gut, das war schon 50-50 der Hälfte. Und hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat den als klaren Favoriten gesehen. Das glaube ich mir auch. Die haben den Fielding einfach so auserwählt, weil er halt oft am Boden war schon. Er wurde in der ersten Runde schon mal gestoppt. Er war gegen Journeymans zweimal
am Boden. Ja gut, aber gegen Callum Smith, der hat den aber auch einfach gut erwischt, muss man sagen.
Ja, aber er war gegen 2 Journeymans halt auch am Boden, ne? Gegen einen, der hatte 6 K.O.-Siege, nur aus 24 Siegen und, glaube ich, 10 Niederlagen oder so, da war er halt schon down. Und da hatte man sich halt schon gedacht, nach Ekpo wahrscheinlich, so, das müsste der Zeuge dann irgendwie machen, wenn er da eine Salve loslässt, so ein bisschen Druck macht in den ersten Runden, vielleicht mit Ekpo, da kann man den schnell rausnehmen. Also, es ist aber ganz schwierig zu sagen, ne? Ob das jetzt Absicht ist oder nicht, aber ich sehe es, wie gesagt, so, dass man Tyron Zeuge wahrscheinlich vielleicht auch mehr zugetraut hat nach dem Ekpo-Ding und gedacht, hat sich vielleicht entwickelt und Rocky Fielding nicht das beste Kind. Da sind wir auf jeden Fall Favorit und ich gehe davon aus, wie gesagt, man wollte einfach nur die Vertragsinhalte perfekt umsetzen, sodass man halt Zeuge keine Möglichkeit gibt, vorzeitig rauszugehen aus dem Vertrag, dass man selbst quasi alles richtig macht und Zeuge dann weiterhin noch bis zumindest Mitte 2019 bindet, dass man den Vertrag zumindest so lange aufrechterhält, wie er auch aktuell dann noch auf Papier zu sehen ist und unterstelle da keinem, dass man ihn absichtlich in eine, sag ich, Niederlage pressen wollte. Das denke ich persönlich nicht.
Gut, aber wenn ich das jetzt noch richtig verstanden habe, hat doch der Sauerland noch selber gesagt, dass man jetzt drüber nachdenken könnte, ihn aus seinem Vertrag zu entlassen. Nach der ganzen Nummer.
Genau, klar, sicherlich. Er hat gesagt, jetzt lässt sich das offen. Wir könnten ihm auch das Rematch bestimmt irgendwie noch besorgen, aber da muss man erstmal mit Tyron reden und er hat auch ganz klar gesagt, seit Bremer Trainer ist von Tyron Zeuge, gibt es da wohl auch einige Konflikte mit Tyron, der da auch irgendwie, also Bremer hätte ihm angeblich den Kopf verdreht und gewaschen und
ja. Na ja gut, was heißt denn, ich sag mal so, die Aussagen, die von Bremer oder von Zeuge kommen, die kommen ja auch von Uli Wegner. Ja. Was hat Uli Wegner mit Jürgen Bremer zu tun?
Das ist richtig, wie gesagt, tendenziell gehe ich auch eher auf die Schiene, ne? Die Bremer und Zeuge da so kundtun. Ich denke, da werden Sachen passiert sein, natürlich, die den beiden nicht geschmeckt haben.
Zum Beispiel Frederik Ness ist ja auch seit dem 1.7. gar nicht mehr bei Sauerland selbst fest angestellt, sondern nur noch freiberuflich da tätig. Hatte ich in irgendeinem Zeitungsbericht gelesen.
Ja. Ja, gut. Ist wie gesagt alles noch ein bisschen so verworren und man weiß halt nichts Hundertprozentiges, ne? Das ist ja klar. Und deswegen ist es schwierig, sich da jetzt eine wirklich hundertprozentige Meinung zurechtzulegen, denke ich mal. Aber was man eben weiß, ist, dass es Schwierigkeiten im Hintergrund gab. Daran kann man sich halten. Man weiß also, dass nicht alles hundertprozentig gelaufen ist. Und ja, wenn zwei Parteien halt sich duellieren, dann ist es schwierig, da eine einvernehmliche Lösung meistens dann zu finden. In dem Fall ist es wohl auch gescheitert. Man hat es ja versucht, aber es hat nicht geklappt. Und dann liegt man im Clinch. Und das ist natürlich immer zum Nachteil des Boxers. Ne? Das ist ja ganz klar. Und das hat man jetzt halt dann auch gestern dann schön gesehen. Ist eben nicht, ne, mit der Art und Weise in den Kampf gekommen oder in den Kampf, sage ich mal, gegangen. Man hat vielleicht auch nicht das Matchmaking hinbekommen. Vielleicht hätte sonst gewählt, wenn man noch ein bisschen Zeit gehabt hätte. So, ne? Man hat sich selbst quasi in die Niederlage gepresst. Ich denke, keiner von den Beteiligten wollte das Zeuge verlieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil man mit dem Boxer immer noch, ne, auch wenn es nur bis 2019 ist, durchaus noch hätte ein bis zwei Kämpfe machen können, auch von Seite von Sauerland her. Das ist jetzt wahrscheinlich Geschichte. Also muss erst mal ein, zwei Aufbaukämpfe wieder machen, dann ist der Vertrag sowieso ausgelaufen. Also ich denke nicht, dass da von Sauerland jetzt noch Interesse besteht nach der Niederlage, dass man das noch weiterführt. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumal der Zeuge auch nicht mehr verlängern würde. Bis Mitte 2019, wie soll man da jetzt noch einen Kampf mit Abraham? Ich glaube, das ist Quatsch. geschweige denn Rematch, wie man gestern gesehen hat, wäre das wahrscheinlich auch eher unnötig. Von daher, ja, hat man sich da selbst ein Eigentor gelegt. Ne? Alle Beteiligten sind da im Endeffekt gescheitert. Bremer ist gescheitert natürlich, weil er eben, ja, den Kampftermin wahrscheinlich da, ich sag wirklich, erzwingen wollte. Ich kann mir das nicht vorstellen, das, was er da gestern sagt, dass man ihn das, warum soll er denn Sauerland den Termin jetzt, sag ich mal, festlegen. Das hätte der Zeuge ja auch nicht machen müssen. Hätte ja auch sagen müssen, nö, pass auf, ich habe jetzt nur 6 Wochen Vorbereitung, den Kampf nehme ich nicht an. Also wenn dann für einen Monat später. Ich glaube schon, dass Zeuge da Druck gemacht hat, weil das habe ich auch, wie gesagt, vor einigen Wochen schon mal in einem Zeitungsartikel klar und deutlich gelesen, dass er sich beschwert hat, dass er zu wenig Kämpfe kriegt. Er hatte sich beschwert. Und jetzt hat man ihm dann halt kurzfristig dann einen besorgt. Und von daher, da gehe ich, glaube ich, schon eher mit Sauerland und glaube ihm das auch, dass er sich einfach nur an die Vertragsinhalte erstmal halten wollte, weil er ja wusste, es sind Konflikte im Hintergrund da. Und wenn du weißt, das sind Konflikte, machst du am besten selbst erstmal keine Fehler mehr, weil, ne, dann machst du dich erstmal nicht angreifbar. So, wenn dich erstmal an die Papierform hältst, da steht, okay, bis zum so und so viel muss ich dem Kampf besorgen, okay, dann mache ich das. Er wollte erstmal keine Fehler mehr machen, denke ich, das glaube ich ihm auch. Aber, tja, was im Hintergrund dann sonst noch so abgelaufen ist oder abläuft, Summen, die da angeblich nicht gezahlt werden sollen, die Bremer nicht erhalten hat, die Zeuge nicht erhalten hat, irgendwelche Bonis und sowas, das soll alles nicht gezahlt worden sein. Tja, das weiß man nicht. Das ist schwierig, sich da ein Bild zu machen, weil man es halt wirklich nicht hundertprozentig weiß. Und deswegen möchte ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und dass man nach dem Kampf dann jetzt auch vielleicht nicht eingestehen will, dass man vielleicht auch selbst Fehler gemacht hat, ist auch klar. Ich meine, das sind alles Fighter, das sind nämlich, ja, selbstbewusst und ehrgeizig, dass man da nicht direkt nach einer Niederlage sich sagt, ja, wir haben einfach scheiße gebaut, so schlechte Vorbereitung, haben einen Fehler gemacht, dann schiebt man natürlich die Schuld lieber weg. Mal wenn man im Clinch liegt, dann weist man natürlich vielleicht eher lieber auf die Schuld. Alles verständlich in den Emotionen und deswegen möchte ich da eigentlich nicht eine hundertprozentige Meinung jetzt sagen, aber das, was ich glaube, habe ich jetzt gesagt. Also Sauerland, wie gesagt, wird ein Tick Wahrheit gesagt haben, Jürgen bestimmt auch, aber hundertprozentig ehrlich sind bestimmt beide Parteien nicht und dementsprechend sollten wir da einfach jetzt ein bisschen noch abwarten und gucken, wie der weitere Weg ist und dann kann man vielleicht, wenn die sich jetzt in 3 Wochen trennen sollten, aus dem Vertrag rausgehen, vielleicht werden dann auch mal ein paar Sachen irgendwie kommen ans Tageslicht, die dann gesagt werden, sodass wir uns dann auch eine bessere Meinung bilden können als aktuell, wo wir halt wirklich zu wenig Informationen haben, um jetzt eine ehrliche Meinung hier kundzutun und ich will jetzt auch keinem irgendwie irgendwas unterstellen, deswegen, ja, werde ich mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, ich glaube schon, dass wahrscheinlich an beiden Seiten da ein bisschen Wahrheit dran ist. Also es ging ja auch darum, dass Tyron Zeuge jetzt schon diese nächste Kampfansetzung hatte, ohne dass er überhaupt, ich glaube, es hatten noch 20% von seiner letzten Kampfbörse gefehlt, die er anscheinend nicht ausgezahlt bekommen hatte. Später, kurz darauf, soll das geklärt worden sein, aber Bremer hat ja dann auch wieder gesagt, dass er die ganze Vorbereitung mit den Sparringspartnern und so weiter aus eigener Tasche zahlen musste. Und ja, daher kamen auch diese ganzen Unstimmigkeiten und dass es halt Zahlungsschwierigkeiten gab und so. Ich glaube schon, dass da bestimmt was dran sein wird, weil warum sollte er es sonst sagen? Und dass Zeuge natürlich mit seinen Anwälten Druck gemacht hat, das denke ich auch, dass er halt auch wieder boxen wollte, damit er seine bestimmten Fights kriegt, die er halt pro Jahr machen kann. Wobei natürlich dann auch bei Sauerland, das liegt natürlich, das möglich zu machen, aber ich denke schon, dass es vom Matchmaking her schon kritikwürdig ist, wenn man vielleicht den stärksten Gegner nimmt, den er je geboxt hat. Also würde ich vielleicht mit Rocky Fielding sozusagen sehen, dass er der Stärkste war, den er bis jetzt geboxt hat. Und die englische Rangliste kann man natürlich dann auch nicht so als bestes Spiegelbild nehmen, weil England einfach starke Boxer hat und in der Gewichtsklasse. Und wenn da Leute wie Groves und Eubank Junior und Smith mit in der Rangliste sind, natürlich ist dann ein Fielding nicht am besten platziert. Aber das heißt halt nicht, dass er ein total schwacher Mann ist. Also das verfälscht schon auch so ein bisschen das Bild. Man wusste schon, also man hätte wissen müssen, dass Tyron Zeuge kein klarer Favorit in dem Kampf ist. Also man hätte ihm natürlich den Sieg zutrauen können. Habe ich ja auch so nach Punkten, hätte er sein können so. Aber es wäre kein leichter Sieg geworden. Also es wäre ein schwerer Sieg geworden. Und das hätte man eigentlich wissen müssen, denke ich. Daher kann man Sauerland ein bisschen vielleicht schon in Frage stellen, warum geben sie ihm so einen schweren Gegner, wenn er halt nur 6 Wochen Vorbereitungszeit hat. Er hat natürlich den Termin wahrscheinlich selbst so herbeigerufen, aber vielleicht hat er auch einfach zu spät Bescheid bekommen. Und er dachte vielleicht auch, dass er dann halt einen leichteren Gegner vor die Fäuste kriegt. Und von daher kann man da schon sagen, wenn Sauerland einen sicheren Sieg gehabt haben wollen oder auf einen sicheren Sieg hätte setzen wollen, dann hätten sie ihm einfach einen anderen Mann gegeben. Und es gibt genug auf der ganzen Welt, die man da hätte einfliegen können. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Gerade auch, weil Rocky Fielding, der gehört ja anscheinend auch zum Team hören und so, mit denen arbeitet Sauerland ja auch oft zusammen. Und da weiß man auch, dass der nicht unbedingt die schlechtesten Leute in seinem Team hat. Ja, also ich finde die 6 Wochen zu kurz. Es gibt Leute, die bereiten sich auf unwichtigere Kämpfe 9 Wochen vor. Auf eine WM bereitet man sich dann halt eigentlich noch länger vor normalerweise. Und Tyron Zeuge wurde auch nachgesagt, dass er halt nicht immer so krass diszipliniert lebt. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber wenn jemand dann halt sonst, wenn er halt nicht so gerade im Rampenlicht steht, vor sich hat, dann halt nicht so diszipliniert ist, dann braucht er halt auch mehr Vorbereitung als jemand anderes. Das ist natürlich dann auch Zeuges Schuld so. Andere sind halt immer top fit, was Bremer da gesagt hat. Ja, es war schon auf jeden Fall so eine Spitze im Interview nach dem Kampf. Natürlich die Schuld dann irgendwo gesucht, kann man auch verstehen. Die Hauptschuld gibt der Frederik Ness, dem ehemaligen Geschäftsführer. Ich glaube, er ist jetzt nur noch Berater.
Freiberufler.
Ja, und Berater. Also auch seine Stellung wurde, glaube ich, geändert, weil Fritz Sauerland ja zurückkommt und auch das Team irgendwie umstellen will. Und dem ganzen Saftladen, stimmt, gibt er ja auch noch die ganze Schuld. Also alle, die zu Sauerland gehören. Das war auf jeden Fall, ja, das war ein K.O. Richtung Sauerland. Aber ich finde, er hat recht, dass das mit der Kritik an der nicht vorhandenen Rückkampfklausel kann man da schon konform gehen, weil wenn man Weltmeister ist, kennt man von Klitschko, dann hat man einfach eine Rückkampfklausel. Also das ist, warum sollte man das auch nicht machen?
Klitschko hatte nie eine Rückkampfklausel. Klitschko hatte eine Klausel, die ist aber sowas von dermaßen in sie. Da war der Rückkampf selbst noch das kleinste Problem. Weil wenn du den, musstest ja, bei Klitschko war es doch immer so gewesen, wenn du den Kampf gewinnst, hatte Klitschko aber auch noch die Rechte an dem Rückkampf und falls der Rückkampf dann auch vom Gegner gewonnen wird, hat die Klitschko GmbH dann auch noch irgendwie dann ein Recht an ein oder zwei darauf folgenden Boxveranstaltungen, die da darauf folgen.
Ach so, ich dachte, das war manchmal so geregelt durch die Brüderrache, dass dann der andere Bruder gegen den Boxer, aber das ist wahrscheinlich dann anders gekommen. Ja, auf jeden Fall haben sie sich dann Anteile gesichert, aber irgendwas sichert man sich ja daran. Beim anderen weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich Weltmeister wäre, eine Rückkampfklausel einführen. So, warum sollte man es nicht machen? Das ist ja eigentlich
Ich
nur
meine,
Dummheit.
Sauerland hatte das früher ja auch. Erinnere dich mal an den Valujev-Hay-Kampf. Die nächsten drei Kämpfe von Hay wurden mit Sauerland co-promoted.
Ja, wobei Wilfried Sauerland ja gesagt hat, dass sie das eigentlich meistens generell nicht haben und die guten Beziehungen das aber meistens ermöglicht haben. Aber da weiß man jetzt auch nicht so genau, was da jetzt so stimmt. Auf jeden Fall kann man sagen, es ist für Zeug jetzt auf jeden Fall schlecht, dass das versäumt wurde. Auch wenn Rocky Fielding meint, dass er wahrscheinlich keinen Bock mehr auf diese M hat. Aber es geht natürlich zu weit. Ja, also man muss auch sagen, dass Bremer das jetzt wieder dementiert hat mit der Flasche. Also es wurde von Augenzeugen berichtet, dass er eigentlich Frederik Ness treffen wollte. Das war eine 1-Liter-Flasche, die anscheinend auch noch recht voll war, offen. Und er hat halt dann die Frau von Sauerland getroffen an der Schulter. Sie meinte, wenn sie nicht aufgestanden wäre, hätte die Flasche sie am Kopf getroffen. Also das ist schon ziemlich krass. ja, also das war wahrscheinlich so aus seiner Wut heraus in die Ecke. Er meinte aber, ja, er hat sozusagen die Flasche einfach hinter sich geworfen, hat es jetzt dementiert, dass er irgendwie in irgendeine Richtung die abfeuern wollte. Ist ein Schachzug, den er auf jeden Fall machen muss, denke ich mal. Weil die Beziehungen zu Sauerland eh schon so schlecht sind, dass er sich jetzt nicht noch eine Klage da irgendwie unbedingt deswegen irgendwie ja einhandeln möchte. Und Sauerland hat ja eigentlich auch schon gesagt, dass es mit Bremer keine Zusammenarbeit mehr gibt. Ich weiß nicht, ob sich daran noch irgendwas ändern kann. Das heißt, Tyron Zeug hat erstmal keinen Trainer. Die Frage ist, ob Uli
Ja gut, andererseits, du darfst ja nicht vergessen, Sauerland hat ja eigentlich auch keine festangestellten Trainer mehr. Gut, Wegner ist jetzt wohl nochmal für ein Jahr verlängert worden, wohl im Gespräch mit Wilfried Sauerland. Aber sonst ist es ja so, dass die eigentlich darauf hinaus wollten, dass die Boxer sich ihre eigenen Trainer suchen. Und somit ist es ja dann im Endeffekt Sache des Boxers, bei wem er trainiert.
Ja, es gibt halt noch Bramowski in Berlin. Ich weiß eigentlich, ob der freiberuflich oder fest ist, aber er wäre dann sozusagen wie fester Freier, weil er eigentlich im Sauerland-Gym alle trainiert. So. Also der ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob Zeuge dann wieder nach Berlin dann wechselt, und aber trotzdem sind natürlich die Voraussetzungen einfach schlecht. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht auch ein bisschen diese ganzen Streitigkeiten im Vorfeld unterschätzt hat, weil man darf halt auch wirklich nicht vergessen, dass das hat ja jeder mitbekommen, diese Streitigkeiten. Uli Wegner hat gegen Sauerland geschossen, Bremer hat gegen Sauerland geschossen, viele haben gegen Sauerland geschossen, und es stimmt einfach, seitdem Wilfried Sauerland weg ist, hat der deutsche Boxsport gelitten. Das ist offensichtlich, das würde ich auch sagen. Die Organisation ist mangelhaft geworden. Früher war es viel besser organisiert, also da müssen die sich schon noch die Kritik bei sich gefallen lassen. Und ja, also ich hoffe, dass sich da irgendwie jetzt noch was irgendwie nach vorne bewegt, aber ich glaube, das wird immer schwieriger, weil wenn Zeuge jetzt, vielleicht lassen sie Zeuge jetzt gehen, und die trainiert weiter bei Bremer, aber da fehlt dann auch natürlich ein bisschen der Rückhalt, ne? Dann, wo wollen die kämpfen? Wer soll das veranstalten? Welcher TV-Sender überträgt das noch? Also das sind alles so schwierige Sachen. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass der Vertrag sogar bis Ende 2019 geht, offiziell. Manche sagen, er kann halt früher raus, wenn er halt verliert. Ich weiß nicht, ob das eine Niederlage oder zwei sind, aber war auf jeden Fall kein guter Tag für den deutschen Boxsport, und jetzt ist halt alles noch chaotischer als vorher, würde ich sagen. Und das Zugpferd für Sport 1 ist halt irgendwie jetzt auch weg, wobei Fielding ja auch mehr Fans in der Halle hat als Tyron Zeuge, was natürlich auch die Frage zulässt, warum veranstalten die eine WM eines Berliner Boxers in Offenburg, was irgendwie am anderen Ende von Deutschland ist, wo kaum Berliner Fans hinreisen können. Also das ist halt auch nicht unbedingt so der beste.
Ja, gut, Wladimir Klitschko hat in Deutschland geboxt, obwohl er Ukrainer ist. Also,
ja, aber er hat ja überall seinen Support. Das darf man nicht vergessen. Und Tyron Zeuge hat eh schon nicht viel Support. Und dann irgendwo in Deutschland zu boxen, wo die Leute die ganze Zeit Rocky Fielding rufen, das ist halt auch irgendwie, das ist auch nicht gerade so motivierend, ne? Also finde ich. Und dann noch diese ganzen Streitereien im Vorfeld. Ich glaube, da war er vielleicht auch einfach nicht so konzentriert wie sonst. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du Anwälte einschalten musst, die ganze Zeit was zu tun hat,
halt nicht. Ich muss jetzt mal hier kurz unterbrechen, weil ich habe hier Probleme mit meinem Aufnahmegerät. Lass uns vielleicht mal diesen Kampf jetzt auch abhaken, weil im Endeffekt haben wir ja alles dazu gesagt. Ich möchte mich im Voraus bei den Zuhörern entschuldigen, wenn es gegebenenfalls zu Unstimmigkeiten in der Soundqualität kommt. Ein anderer Kampf am Wochenende, der auch ganz gut war, war das Comeback von Manny Pacquiao gegen Lucas Martin Matisse. Samira, hast du diesen Kampf auch gesehen?
Ja, ich habe den auch gesehen und war hellauf begeistert. Also ich habe den heute.
Was ist denn in diesem Kampf passiert, was in einem Pacquiao-Kampf schon seit Jahren nicht mehr passiert ist?
Ja, wir hatten wieder mal ein K.O. in der siebten Runde. Ein TKO-Sieg von Manny Pacquiao. Und davor war der Boxer Matisse sogar noch zweimal am Boden. Ne? Also in der ersten, nee, in der dritten Runde und in der fünften Runde hat er ihn auch schon zu Boden gebracht. Durch einmal, ich glaube, durch einen rechten, nee, einmal ans Kinn, durch einen Uppercut und dann durch einen rechten Haken. Und der endgültige Auskam auch durch einen linken Uppercut. Und ja, also für mich war das einer der, weiß ich nicht, das ist gar nicht zu vergleichen mit der Form gegen Horn. Also Manny Pacquiao hat von der ersten Runde an echt das Beste aus sich rausgeholt mit 39 Jahren. Weiß nicht, voller Speed irgendwie. Sein Gegner eigentlich durchrannt, so kann man sagen. Matisse sah in jeder Runde schlecht aus. Also der konnte sich gar nicht durchsetzen. Natürlich versucht sich irgendwie zu wehren, aber Manny Pacquiao hat echt den Kampf seines Lebens gemacht irgendwie. Nach dem letzten auf jeden Fall kann man sagen, er ist wieder da so. Ja, also ich fand, das war eine herausragende Leistung. Okay, man muss natürlich wieder relativieren. Matisse kann man sagen, ist jetzt auch nicht mehr auf der Höhe seiner Karriere so. Manche sagen, er ist schon schade. Ja, kann sein. Dennoch hat Manny Pacquiao eine extrem gute Leistung gezeigt und alle begeistert, die Fans in der Halle gezeigt, ist jetzt wieder da. Er ist Weltmeister und man muss mit ihm rechnen und er ist immer noch einer, ja, er ist immer noch einer vielleicht der, ja, der besten Boxer in seiner Gewichtsklasse und muss sich vor keinem fürchten so. Und das ist herausragend mit 39 Jahren, denke ich mal. Also ich war begeistert von dem Kampf, kann ich empfehlen,
Der
auch wenn das
beste
jetzt
Boxer
nicht
seiner Gewichtsklasse, das heißt, du würdest.
einer der besten,
Okay,
aber
weil ich wollte schon sagen,
Terence.
weil würdest du echt Terence Crawford über ihm ranken?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich kann mich da noch nicht so richtig entscheiden, so wenn ich die beiden gegenüberstelle, wer da den Kampf gewinnt, so für wen ich mich da, auf wen ich mich da festlegen sollte. Auf jeden Fall hat Manny Pacquiao gezeigt, dass er trotz seiner politischen Aktivität und seinem Trainerwechsel nicht gelitten hat und dass er auf jeden Fall, sagen wir mal so, er muss keine Angst vor Terence Crawford haben. Er kann da mithalten, bestimmt in diesem Kampf. Und er gehört zu den, ja, einer, vielleicht ist er die Nummer zwei in der Gewichtsklasse. Also keine Ahnung, vielleicht würde er den Kampf knapp verlieren, knapp gewinnen. Ist schwer, ich finde es echt schwer vorauszusehen, aber vielleicht ist Terence Crawford noch der leichtere Favorit für mich. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Also jetzt hat mich Pacquiao schon beeindruckt so und ich. Das wäre natürlich ein spannender Kampf, ne? Gegen Crawford, wie er sich da macht, so ob er dann noch mehr aus sich rausholen kann. Also kann ja sein. Ne? Also ich bin gespannt, ob das kommt, wann das kommt. Ja.
Wie sieht das, Imano?
Ja, wie sehe ich das? Also den Kampf jetzt allgemein oder die Ansetzung gegen Crawford oder beides? Das ist jetzt die Hauptfrage.
Du kannst es dir aussuchen, auf was du antworten möchtest. Wenn du jetzt
Ja.
einfach nur sagen willst, Manny Pacquiao, yay, mein Held, und du bist fertig mit der Aussage, akzeptiere ich auch das.
Das ist so. Nein. ja, zum Kampf, keine Ahnung. Also, ich muss da ein bisschen relativieren. Natürlich war die Vorstellung von Manny Pacquiao gut. Man konnte sehen, er hat es auf jeden Fall noch drauf. Er hat den Speed noch und er hat durchaus auch noch ja, Kämpfe gegen gute Gegner im Tank, das definitiv, das hat man gesehen, aber man muss schon relativieren, dass der Gegner halt wirklich schlecht war. Also, sowas Langsames habe ich ja selten gesehen. Also, in der Gewichtsklasse, der ist ja unfassbar, wie langsam Matisse war. Ich meine, natürlich war Pac-Man auch super schnell und das wirkt dann vielleicht alles ein bisschen langsam, was der Gegner macht, aber das war wirklich unfassbar. Langsam hat er nichts probiert, also gar nichts. Er stand mit Doppeldeckung da und ist dann irgendwie da hinterher getroffen. Kam ran, hat seine Kombination losgelassen. Matisse hat die Doppeldeckung hochgemacht und dann war Pac-Man schon wieder aus der Situation raus. Und Matisse kam überhaupt nicht mal dazu, abzuloaden und überhaupt irgendwas zu machen. Ich glaube, er hat, glaube ich, drei, vier Treffer vielleicht im Kampf gehabt. Ich glaube, in der vierten Runde oder dritte, vierte Runde hat er einmal Pac-Man zum Schluss der Runde ganz gut getroffen. Aber das war auch die einzige Aktion im ganzen Fight. Und sorry, also der Gegner war, ja, das, was ich befürchtet hatte eben, war im Vorfeld ja schon spekuliert, was kann Matisse noch? Und ja, nichts. Eben. Der ist durch, der soll seine Karriere auch beenden. Und Pac-Man, ja,
Kann
natürlich.
man, wenn man sagen will, war das eine Oper-Weltmeisterschaft?
Das ist definitiv, ja, ist ja auch schon fast 40, ne? Ich glaube 37, Matisse. Und ja, es gibt eben Leute, die haben halt Gene von etwas jüngeren Personen und andere Gene von einer etwas älteren Person. Also Matisse ist gefühlt 42 und Pac-Man gefühlt eher vielleicht 34, 35, ne? So ungefähr ist der Unterschied da vielleicht. Man kann ja nicht immer nur vom Alter pauschal ausgehen, sagen, so 40 Jahre der Schott, das geht ja gar nicht, der kann ja keine gute Leistung mehr bringen, das ist ja falsch. Es gibt durchaus Leute, die vom Laktattest Werte haben, die sind manchmal 7, 8 Jahre, haben eine 7, 8-jährige Differenz dazwischen. Manchmal
Ach so, ich dachte, jetzt kommen, die haben Laktatwerte von 8-Jährigen.
Ja, okay, das wird schwierig. Nee, aber so, das geht manchmal, ne, eben 8 Jahre zurück, manchmal bei anderen 8 Jahre voraus schon. Also, das ist krass. Jeder, der so einen Laktattest schon mal gemacht hat, der weiß da Bescheid. Also, das kann man halt so grob nicht sagen. Aber Matisse wirklich hat sehr alt gewirkt. Und ich denke nicht, dass man das noch wirklich ja, jetzt sensationellen Kampf von Pac werden soll. Der hat eine gute Leistung gebracht gegen einen überschaubaren Gegner. Okay, ja, das muss man so stehen lassen. Man hat auch gesehen, wie gesagt, der Speed ist noch da. Auf jeden Fall. Und er hat auch noch gute Kämpfe im Tank, das denke ich auch. Also Schott ist Pac-Man auf jeden Fall nicht. Das denke ich, kann man draus mitnehmen. Aber jetzt zu sagen,
Aber er ist auch nicht mehr in seiner Prime.
nein, absolut nicht. Das hat man ja
Und
gegen
gegen
Horn
die
auch
anderen
gesehen.
Weltmeister ist auch eng.
Genau. Hat man gegen Horn ja auch gesehen. Ne? Das ist natürlich schwierig für ihn, auf jeden Fall, dagegen gegen gute Gegner standzuhalten. Gegen Horn, ich habe ihn da zwar gewinnen sehen, knapp das Ding für mich gewonnen, aber berauschend war die Leistung halt auch nicht, ne? Dafür, dass Horn eigentlich ziemlich limitiert ist und eigentlich nur grob nach vorne marschieren kann und Druck machen kann, war das von Pac-Man natürlich auch nicht wirklich gut geboxt. Und jetzt muss ich natürlich sehen, wenn jetzt Errol Spence und Terence Crawford als Gegner ausgerufen werden für Pac-Man, come on, die verliert er doch klar und deutlich die Kämpfe, hat da keine Chance. Hat er doch keine Chance. Also da würde ich weiß nicht, wenn ich die Kämpfe, auch wenn die angesetzt werden, wenn Crawford 90, 10, 95, 5 für Crawford Spence ähnlich, auch so um den Dreh und den Bereich. Also der hat er leichte Außenseiterchancen, aber er kann sie nicht ausnocken und nach Punkten. Also nee, also Crawford viel größer, viel bessere Distanz. Er hat den Jab, er kann den Pac-Man auf Distanz halten. Das hat Mayweather schon geschafft mit seinem Jab und was er Mayweather schafft mit seinem Jab und seinen limitierten, sage ich mal, ja, er hatte nun mal nicht die härteste Schlagkraft, Mayweather. Es ist schon schafft, den Pac-Man da auf Distanz zu halten, ist sein Speed, dann schafft es Crawford erstmal durch die Power, die er hat, und auch durch die Athletik, durch die Größe, durch den powerfulen Jab. Also er hat alle Möglichkeiten, um Pac-Man von sich wegzuhalten. Pac-Man wird nicht rankommen, nicht oft genug rankommen, da irgendwelche Runden zu gewinnen. Also das wird ein böses Ding dann, finde ich, für Pac-Man. Geht da sogar
Apropos Böse,
K.O. gehen.
wir können ja damit den Rückblick abhaken und jetzt mal auf die Vorschau kommen. Und ein richtig böses, aber auch richtig leckeres Ding. Das ist am 21. Juli, am Samstag in Moskau. Da treffen dann Murat Gassiev gegen Alexander Usyk aufeinander und vereinigen sämtliche 4 Titel im Cruisergewicht und natürlich die sagenumwogene Muhammad Ali Trophy. Wie ist da deine Voraussage? Was glaubst du, wie wird dieser Kampf verlaufen und wie wird er ausgehen?
Usyk gegen Gassiev ist für mich eine klare Sache für Usyk. Also
In
klar,
Moskau?
ja, ich sag mal so, der Austragungsort ist da gar nicht so entscheidend, weil dieses Turnier wird nicht, sage ich mal, denjenigen zugeschustert, der da in einem Heimatort war. Ich erinnere da an den Kampf von Dortikos gegen Gassiev. Das war für mich eigentlich ziemlich eindeutig, wie ich so nach Punkten stand, 6, 7 Runden vor oder so. Das war ziemlich eng auf dem Kurs. 106, 104 stand es da in der zweiten Runde, der 12. Runde. Nur für Gassiev, obwohl ich den Kampf eigentlich viel deutlicher gesehen habe. Und das war halt auch in Russland, ne, also im Heimatland von Gassiev. Und das war sogar noch enger, als man eigentlich hätte vielleicht vermuten können. Und deswegen finde ich, oder glaube ich nicht, auch angesichts so der Reputation von den Unternehmen, die dieses Turnier stattfinden lassen, so dass man da irgendwas gefährden möchte. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein gerechtes und faires Urteil geben. Und ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Hinsicht, wenn es eng wird oder eng werden sollte, dann zugunsten von Gassiev geht. Das glaube ich in dem Fall nicht. Und auch so denke ich, dass Usyk hier auf jeden Fall das klar und so deutlich gestalten sollte, dass er das gewinnen kann.
Und wie? Also wie wird er gewinnen?
Ich sag mal so, er hat auf jeden Fall eine unfassbar gute Workrate. Das ist erstmal ganz wichtig für ihn. Usyk macht sehr viel, er bewegt sich sehr viel, er hat ein gutes Kinn. Und die Workrate von Usyk,
Und er bewegt sich gut.
er bewegt sich gut, genau. Die Deckung von ihm. dann auch die Defensive ist relativ gut. Ich sag mal so, seine Offensive ist besser als die Defensive, aber die Defensive ist auch sehr, sehr brutal stark und gutes Movement, schwer zu treffen. Und Garcia wirkt für mich immer so ein bisschen lethargisch, gerade in Anfangsrunden. Er macht nicht viel, er geht immer nur viel raus, geht zurück, er macht ab und zu mal was mit seinem Jab, aber da ist in den Anfangsrunden meistens nicht viel zu sehen und auch so von der Workrate her, er arbeitet auch nicht gerne viel. Also, ich glaube, er hat da extreme Nachteile und ich glaube, das wird über das Movement und über die Workrate entschieden, das Duell. Natürlich ist Gassiev ein herausragender Kämpfer, das ist ja ohne Frage, ein Weltklasse Mann, aber in meinen Augen nicht gut genug, um Usyk zu besiegen. Usyk ist halt in diesen zwei, drei Punkten, die ich gerade gesprochen habe, überlegen und das macht auf 12 Runden, denke ich mal, den Unterschied. Usyk wird immer ein bisschen mehr in der Runde machen können als Gassiev und Gassiev, ja, wie gesagt, in meinen Augen einfach zu wenig Workrate auch. So, das denke ich für mich der entscheidende Punkt, dass Usyk den Kampf gewinnt. Nach Punkten natürlich, also vorzeitig kann ich mir nicht vorstellen, Gassiev hat sich auch im letzten Kampf, muss ich sagen, gegen Dortikos so von der Defensive auch ein bisschen gesteigert. Das fand ich gegen Lebedev damals noch ein bisschen schwächer eher, aber gegen Dortikos hat er eigentlich von der Deckung, von der Defense auch ganz gut gestanden. Aber gut, Dortikos natürlich auch kein variabler Mann in Sachen Technik und Schlagrepertoire, da ist der Usyk natürlich ganz anders ausgestattet. Der wird die Doppeldeckung von Gassiev schön runterziehen mit seinen Bodyshots. Er geht da zum Körper und zieht die runter und uploadet dann zum Kopf. Also er wird Gassiev auf jeden Fall vor ganz andere Probleme stellen, als das Dortikos konnte. So. Und dementsprechend sehe ich Usyk da so im 116-112-Bereich gewinnen. Also sicher, Gassiev wird auch Runden stehlen können. Briedis konnte das ja gegen Usyk auch, da hatte ich auch gesagt, eigentlich Usyk müsste eigentlich deutlicher gewinnen gegen Briedis, als es dann der Fall war, weil ganz, ganz, aber hat auch im Heimatland von Briedis gewonnen, muss man auch sagen. Deswegen hätte man damals gewollt, dass der Heimboxer gewinnt, dann hätte man es Briedis durchaus geben können.
War na gut, nicht der Fall. Was sagt Samira? Wie klar, siehst du den Verlauf und was sagst du, was wird das Ergebnis sein?
Ja, ich sehe das ähnlich in dem Kampf. Also Usyk habe ich auch live gesehen gegen Marco Huck. Und er ist echt, also die Vorteile, die Manu da gerade schon bezeichnet hat oder benannt hat, sind halt offensichtlich. Er ist halt viel flinker, viel leichter auf den Beinen, wird sich wahrscheinlich sehr gut sozusagen aus den Ecken rausdrehen können, zur Seite weggehen können. Murat Gassiev ist halt eher so. Für mich ist es immer so ein bisschen, also so ein roboterhaftiger Boxer. Also ich weiß nicht, er hat irgendwie so seinen Rhythmus, der geht halt nach vorne und so ein bisschen, ja, ein bisschen so roboterhaft, nicht so flexibel auf den Beinen. Aber dann überrascht er halt auch oft mit seinem harten Knockout, wobei er bei Usyk auch auf jemanden trifft, der halt auch Power in den Händen hat und dazu noch schneller auf den Beinen ist. Was natürlich jetzt nicht ausschließt, dass er sich mal eine fangen kann, irgendwie nicht auf seine Deckung achtet und dann vielleicht mal irgendwie rausgeht und mit den Händen unten irgendwie, dass er was abkriegt, das kann man sich schon auch vorstellen so. Aber irgendwie in dem Kampf würde ich jetzt auch nicht so davon ausgehen, dass einer dann wieder aufsteht, also dass der Kampf vorzeitig beendet wird, würde ich nicht sagen. Ich würde dann auch eher mit einem Sieg für Usyk gehen, wobei der Kampf schon eng wird. Also gegen Briedis, ja, wie gerade schon gesagt wurde, war es ja schon eng. Und okay, Briedis ist auch eher so flinker auf den Beinen als Gassiev von Style her. Könnte sein, dass Gassiev natürlich dadurch Usyk mehr in die Karten spielt, weil er einfach, wie schon gesagt wurde, ein bisschen phlegmatischer ist, mehr stehen bleibt und so und auch durch einfach alles viel auf seine Deckung nimmt, die auch gut ist.
Briedis boxt übrigens auch auf der Undercard der Veranstaltung.
Ja, sehr schöne Veranstaltung auf jeden Fall.
Ja, Fedor Shudinov boxt noch dagegen Najib Mohamedi, den kennen vielleicht noch manche aus einem Kampf gegen Nathan Cleverley oder Sergei Kovalev. Cecilia Brekus boxt dort gegen Inna Zagaya Daskovskaya. Mann, ist das ein Zungenbrecher. Auf jeden Fall eine nette Veranstaltung. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Nee, kein Problem. Aber ja, wenn man zufällig in Moskau ist, sollte man auf jeden Fall hingehen, ne? Oder extra hinfliegen, wird sich auf jeden Fall lohnen. So, für so einen
Sätze, die
krassen,
man so sehr selten hört.
so einen
Zufällig in
krassen Mensch.
Moskau. Man ist nicht zufällig in Moskau. Man ist niemals zufällig in Moskau.
weiß. Nee, aber würde sich auch lohnen, dafür extra hinzufliegen, theoretisch. Also für diesen Kampfabend auf jeden Fall.
Kannst auch schlecht sagen, du bist auf der Durchreise. Eigentlich wollte ich nach Paris, aber huch.
Ich bin da hängen geblieben, ja. Nee, ja, ich habe ja schon gesagt, also ich gehe auch mit einem eher knapperen Punktsieg für Usyk, aber ich würde nicht ausschließen, dass es da so ein paar Überraschungen gibt. Vielleicht geht einer mal kurz runter oder so, kann schon sein. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr guter Kampf und ich freue mich auch schon drauf. Aber ich gehe mit Usyk, weil das einfach so ein krasser Boxer ist.
Also vor
Ja.
allem für einen Mann dieser Größe und des Gewichts hat der schon also ein Skillset oder so, wie man es sonst eigentlich oftmals nur von Boxern so aus den niedrigen Gewichtsklassen wie das Weltergewicht kennt.
Ja, auch seine ganze Leistung, wenn man sich anguckt, er hatte erst 14 Kämpfe so. Und als Profi, natürlich hat er eine extreme Amateurkarriere, aber trotzdem mit 14 Kämpfen erst schon da zu stehen, wo er ist, das schaffen echt wenige. Also das ist ja klar, Lomachenko gibt es auch noch so, aber das sind echt Ausnahmetalente so aus der
Und beides
Ukraine.
Ukrainer.
Ja, genau, aus der Ukraine, da, das ist schon enorm. So. Das haben wir leider in Deutschland zur Zeit nicht. Das bräuchten wir
Naja, prinzipiell bräuchten wir erstmal überhaupt mal wieder irgendwie jemanden, der Schlagzeilen macht oder vielleicht einen größeren Titel holt. Ich meine, das haben wir in unserer Sondersendung auch besprochen. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht kriegt ja Emanuel Schaar noch dieses Jahr seinen deutschen Pass. Dann sieht es vielleicht schon anders aus. Am gleichen Tag nächste Woche ist im Hard Rock Hotel in Casino in Las Vegas ein Kampf im Super-Weltergewicht um den WBO-Titel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. James oder Chaim? 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 Keine Ahnung. Munguia kämpft gegen Liam Smith. Liam Smith hat ja seinen WBO-Titel damals gegen den Iren aus Mexiko verloren. Und versucht ihn jetzt wieder zu erkämpfen. Munguia aber auch ein ungeschlagener Mann. Boxrec wertet diesen Kampf mit der vollen Punktzahl von 5 Sternen. Imanu, findest du, das wird dem gerecht?
Ja, definitiv. Das ist eine sehr, sehr gute Ansetzung. Also dieser Munguia ist vielleicht jetzt noch nicht so auf jedem Radar unterwegs, so was die Boxfans anbetrifft. Also nicht jeder Insider. Ich meine, maximal jeder Insider wird ihn wahrscheinlich kennen. Also ganz normale Fans, keine Ahnung, den dann schon mal gehört haben.
Also
Sehr,
bei
sehr stark,
Boxrec
stark.
ist er schon auf Platz 4 gerankt.
Ja klar, aber ist halt nur, glaube ich, durch den Kampf gegen Salam Ali erstmal so in die, ne?
Naja, gut, das stimmt
In die
auch.
Rankings gekommen, so, und das war jetzt auch erst vor ein paar Wochen, das Ding, und dementsprechend, ich glaube im Mai oder so, und dementsprechend, ja, ist vielleicht der Typ noch gar nicht so auf jedem Radar unterwegs, und aber den darf man nicht unterschätzen, der ist für mich klar Favorit gegen Liam Smith. Unfassbar guter Athlet, sehr schnell, sehr schlagstark, sehr auch gute variable Schläge, sehr gute Dynamik im Ring. Also, hab da jetzt eigentlich keine großen Schwächen in seinem letzten Kampf erkennen können. Ich meine, gut, Saddam Ali natürlich jetzt auch kein Topmann, aber immerhin der Kotto-Bezwinger. Aber muss man auch dazu sagen, natürlich auch gegen Kotto geboxt, der ja auch nicht mehr so das war, was man mal von Kotto früher sehen. Der hat ja auch in der zweiten Kampf sehr brutal abgebaut und konnte Ali dann seine konditionellen Vorteile nutzen und kam deswegen dann zum Sieg. Aber trotzdem muss man den natürlich erstmal so abschlachten, den Ali, wie das Munguia gemacht hat. Und er hatte Ali ja gar keine Chance. Das war Wahnsinn. Und deswegen gehe ich ja auch Munguia in dem Kampf. Liam Smith, natürlich auch ein sehr, sehr starker Mann, allerdings hat schon durch K.O. verloren. Natürlich auch gegen Alvarez, gegen einen starken Gegner. Allerdings ist Munguia in meinen Augen in jedem Bereich eigentlich der bessere Mann. Smith natürlich vielleicht ein besserer Jab. Ja, er würde ihn versuchen, auf Distanz zu halten und irgendwie das nach Punkten zu gewinnen, aber ich glaube nicht, dass er sich 12 Runden Munguia entziehen kann. Munguia wird pressen, er wird Liam Smith unter Druck setzen und er wird das auch erfolgreich tun. Ich denke, er wird spätestens ihn in der zweiten Kampfeshälfte durch ja, TKO rausnehmen oder eventuell sogar durch reinen K.O. gewinnen. Also ich gehe mit Munguia und sage K.O. ab Runde 5 aufwärts.
Okay, und wie siehst du das, Samira?
Ja, da kann ich jetzt leider nicht so viel sagen. Da muss ich mich überraschen lassen, weil ich gehöre nicht zu den krassen Insidern. Also ich habe noch keinen Kampf, muss ich echt sagen, von Mongolia gesehen. Deswegen wird es wahrscheinlich der erste sein, den ich mir angucke. Liam Smith kennt man natürlich, aber
Na gut,
ja,
dann.
deswegen, ich lasse mich überraschen, werden wir sehen.
Genau, wie aus dem Rudi Carrell, so, lass dich überraschen. Gut, dann gehen wir mal auf das nächste Wochenende, 27. 28. Juli, wo auch nicht gerade wenig ist. Der größte Kampf dürfte natürlich in London sein, Dillian Whyte gegen Joseph Parker. Auf den freue ich mich ja schon ziemlich, muss ich sagen. Und ich möchte mal wissen von Imanu, was glaubst du, hat diese Ansetzung Dillian Whyte gegen Joseph Parker Unterhaltungswert oder auch einen sportlichen Wert?
Ja, sowohl als auch. Ne? Das ist natürlich so jenseits der absoluten Weltspitze
Also der
in
besten
den Top
Matchups, die man so
10.
machen kann. Ich meine,
Genau.
Parker ist sag mal, noch nicht so verbraucht, White auch noch nicht und beide können haben eine. Wenn sie wollen, eine gute Workrate. Ich sehe allerdings Parker da vorne. Hat auf jeden Fall, ich denke mal, das Potenzial für eine ordentliche Käbelei.
Ja, Parker ist natürlich schon klarer Favorit in meinen Augen auch. Ich weiß nicht, was die Buchmacher da für ein Problem haben, dass sie das 50-50 sehen, das sehe ich aber nicht so. Also Parker ist der klare Favorit. Ich so 80-20, 75-25, vielleicht 70-30, aber mehr kann man White nicht geben. White hat ja nichts, wo man jetzt sagen kann, oh, der ist ja so unfassbar gut. Also gegen Joshua, den hat er natürlich mal angebimmelt in der zweiten oder dritten Runde. Ja, gut, aber sonst wurde er gepunished. Und wen hat er denn geschlagen? Hat er sich gegen Chisora einen Kampf auf Leben und Tod geliefert, der auch schon relativ verbraucht ist, der
Und
Chisora?
auf den gehen wir ja gleich auch noch ein.
Genau, gegen Takam, richtig, auch eine geile Ansetzung. Ja, und wen hat er sonst geschlagen? Dann ausgebranzten Australier da, der irgendwie 2 Jahre nicht im Ring stand und des Dopings überführt wurde. Und dann kaputten Hellenius, der ja gegen letztens, glaube ich, einen negativen Mann eine Split Decision dann geholt hat. Der ist auch durch. So weit hat noch niemanden besiegt, wo man sagen kann, wow, der ist so unfassbar gut. Und auch das, was ich von White sehe, ist nicht so unfassbar krass. Also er ist ein solider Mann, ein guter Mann, vielleicht Top 10, Top 15 auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Aber Parker ist da schon in allen Bereichen der bessere Mann. Parker hat die bessere Defensive, Parker hat das bessere Footwork, Parker hat die bessere Technik, Parker hat den besseren Jab in meinen Augen auch, bessere Movement. Also in jedem Bereich ist Parker eigentlich der bessere Mann. Was es aber ein bisschen spannend macht, ist natürlich, es ist in England das Ding und wenn es über die Punkte geht, wovon wir mal ausgehen, weil White hat schon gute Nehmerfähigkeiten und Parker jetzt nicht so den Super Punch, denke ich schon, dass White da auf jeden Fall die Runden sieht. Und wenn er halt, ich sag mal, ein bisschen was noch drauflegen kann, der White, wenn er sich gut vorbereitet und das Ding so einigermaßen eng zumindest gestaltet, da weiß man ja nie, was für ein Urteil dann am Ende uns erwartet. Und ich denke, deswegen sind die Quoten da auch relativ ausgeglichen oder komplett ausgeglichen sogar bei manchen Buchmachern. Und das macht den Kampf natürlich dann sehr, sehr spannend. Und ja, ich gehe aber trotzdem mit Parker, wie gesagt, in jedem Bereich eigentlich schon der bessere Mann ist. Und alles andere als ein Punktsieg von Parker würde mich wundern. Ich denke sogar, dass das, wenn es fair läuft, so 117, 111 oder 116, 112 in dem Bereich liegen müsste, was die da in England mit den Scorecards treiben, das werden wir dann sehen, ob es dann vielleicht doch ein komisches Urteil gibt oder nicht. Lassen wir mal uns überraschen, aber ich sage, Judy Parker.
Samira, Contra?
Contra. Ja, zum Kampf, zur Kampfeinschätzung, ja, nicht so viel Kontra, wobei ich sagen muss, dass der Kampf gegen Derek Chisora schon, okay, man kann negativ sagen, Kampf ums Überleben war, aber das war schon Hammerkampf, also das war
Ja,
schon,
den haben wir damals ja noch
ja,
zusammen in dem
genau.
Irish Pub gesehen.
Ja, genau, deswegen, ich erinnere mich daran, und das war ja eine richtige Schlacht, also, und wer so schön kann, den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, und das war einer der unterhaltsamsten Schwergewichtskämpfe, die es, ja, so in den letzten Jahren vielleicht so gab, so gehört auf jeden Fall dazu, auch wenn er vielleicht nicht ganz oben steht, also das war schon ein richtig geiler Kampf, so, ja, natürlich, Parker ist natürlich der Favorit, würde ich jetzt auch sagen. Also ich sehe das jetzt nicht 50-50. Wobei ich White jetzt auch irgendwie nicht unterschätzen würde. Also klar, natürlich, das stilistisch und so ist Parker der bessere Boxer. Müsste das Ding eigentlich so nach Punkten nach Hause holen, wie man so sagt. Aber ja, ausnocken wird er ihn nicht. Und deswegen, kann es dann auch ein paar Runden geben, die sich weiter sichert. So. Und Parker wird da auf jeden Fall auch ein bisschen was zu tun kriegen, denke ich schon. Aber ja, wenn man jetzt auf den Sieger tippen müsste, klar, Parker ist der Favorit, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass White sich keine Runde oder so sichert. Also so krass würde ich das jetzt nicht sehen. Das wird schon eher, ja, ein bisschen enger, so kann er es gestalten. Vielleicht kann er Parker auch ein paar Probleme machen, wenn er es gut anstellt, wenn er fit ist, wenn er so boxt wie gegen Chisora. Ist natürlich auch schon 2016 gewesen. Und danach kamen halt auch andere Kämpfe gegen Helenius oder so, was natürlich ein bisschen andere Boxer sind. Aber ja, also...
Du sagst Punktsieg.
Ich sag Punktsieg, Parker.
Okay, auf besagten Chisora können wir jetzt auch noch eingehen. Der kämpft ja gegen Carlos Takam, den wir noch aus sehr vielen großen Kämpfen in Erinnerung haben, unter Povetkin, gegen auch Parker und jetzt halt auch letztens gegen Anthony Joshua. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr interessanter Kampf. Beides ja auch jetzt, sagen wir mal so, Kämpfer mit nicht gerade wenig Kämpfen auf dem Tacho. Da würde mich interessieren, wie seht ihr da den Ausgang und wieso? Sah du gerade dran, was Samira, komme ich direkt wieder auf dich zurück.
Ja, Jared Chisora gegen Takam, ja, ist natürlich auf jeden Fall auch eine gute Ansetzung, so kann man sich angucken. Ist halt auch ein bisschen schwer zu sagen, wie jetzt Takam irgendwie mit der Niederlage gegen Joshua umgeht, irgendwie auch psychisch, keine Ahnung. Es war ja wahrscheinlich ja TKO in der 10. Runde. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder voll motiviert ist, ob das noch irgendwie in seinem Kopf irgendwie vielleicht doch verankert ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall stand er zuletzt gegen Anthony Joshua im Ring, was natürlich auch eigentlich die beste Vorbereitung wahrscheinlich auf so einen Kampf ist gegen Derek Chisora. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht unbedingt so viel, also er muss jetzt nicht irgendwie Angst haben oder so, weil ja, gegen den stärksten Mann im Schwergewicht stand er wahrscheinlich schon im Ring. Von daher, ja, also ich weiß gar nicht, auf wen ich mich da jetzt festlege. Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich.
Also ich weiß schon ganz genau, auf wen ich mich festlege. Ehrlich? Und zwar auf Takam. 100%.
100%ig?
Ich sag 100% Takam. Takam ist ein Eisenschädel oder? Und Chisora hat schon so viel große Kämpfe hinter sich. Der hat so viel Abnutzung. Ich sag, ja. Also der hat zwar die, aber der hat
auch nicht unbedingt so die Maschine.
Eben, und so, dann, wenn du dir die Leistung vom Takam aus dem letzten Kampf anguckst, ich gehe jetzt nur nach dem letzten Kampf, dann ist das easy Takam.
Wenn er natürlich so eine Leistung, ja, wenn er so eine Leistung erbringen kann, aber das weiß man ja halt immer nicht, aber klar.
Natürlich weiß man das nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie der Kampf ausgeht, aber müsste ich jetzt die Leistungen der letzten Kämpfe vergleichen? Easy Takam.
Okay, kann man so sagen. Klar, wenn er so wie gegen Joshua in den Ring geht irgendwie, dann kann er mit sehr viel Selbstbewusstsein in den Kampf gehen und den wahrscheinlich auch machen so, aber ob das jetzt so krass eindeutig, ja, wenn ihr...
Auch in den anderen Kämpfen, wo er verloren hat, da sah er ja nie schlecht aus.
Aber es stimmt schon, also wenn ich jetzt überlege, wenn es noch 12 Runden gehen sollte, Chisora hat einfach auch nicht die Kondi für 12 Runden irgendwie so eine hohe Workrate zu fahren, also der baut ja mit der Zeit dann meistens oftmals, auch nicht immer, aber meistens eigentlich schon mit den Runden ab und kann da auf jeden Fall nicht mehr so punkten zum Ende hier heraus, was natürlich Takam in die Karten spielen würde, von daher, ja, kann man sich da auf Takam festlegen, wenn man will, aber es, weiß ich nicht, vielleicht kann auch eine Chisora eine Überraschung rausschlagen, aber natürlich, ich gehe immer davon aus, ja, seine besten Kämpfe, keine Ahnung, sind halt schon Jahre her, keine Ahnung, von daher dann auch noch Agit Kabalier, stimmt, der war auch noch dabei, die Niederlage, aber wobei er da auch nicht so schlecht aussah, muss man sagen, also in dem Agit Kabalier-Kampf war jetzt nicht so schlecht, also war ja auch ziemlich knapp das Urteil. Von daher, wobei natürlich Carlos Takam dann auch nochmal ein anderer Boxer ist als Carlos Takam. Ich gehe dann einfach mal mit dir und lege mich auch auf Carlos Takam fest, so, aber Ja, ich bin gespannt, was Chisora noch kann sagen. Der ist ja auch dafür bekannt, dass er manchmal nicht so richtig fit ist und dann nicht so trainiert und so. In manchen Kämpfen überzeugt er dann doch. Ich bin, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie der so, ob er 12 Runden durchgehen kann oder vorher irgendwie schon kaum noch atmen kann.
Was sagt die Manu?
Ja, konditionell sehe ich das eigentlich anders als ihr. Muss ich sagen, ich finde, Takam ist doch der, der mal hinten raus sehr viele Probleme kriegt. Also Chisora ist doch jemand, der macht über 12 Runden richtig Alarm und wirkt und läuft und rennt an und macht Druck und presst und schlägt
Aber
relativ viel.
bei wem?
So, bei eigentlich allen Kämpfen. Jetzt haben wir, weil wir vergleichen die beiden mal ein bisschen. Man kann ja jetzt nehmen wir mal den Kampf Povetkin gegen Takam. Hat der Takam sehr gut begonnen. Wunderbare erste Kampfeshälfte hingelegt, nach Punkten, Draw vielleicht, würde ich sagen, sehr eng, und ist hinten raus dann total eingebrochen und K.O. gegangen.
Korrekt.
Dann haben wir Takam gegen Joshua, hat sich auch ganz gut geschlagen
Da bist
und.
du, da ziehst du jetzt aber ganz schön weit nach vorne.
Nö, ich mache
Nimm
jetzt
doch
einfach mal so
mal
querbeet.
Parker, der kam nämlich noch vorher.
Parker kann man auch nehmen, genau, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt, ich bin jetzt einfach mal so durch die Reihen gegangen, die ich im Kopf habe, ich habe jetzt gar nicht Boxsack auf. Gut, dann nehmen wir halt Parker, genau, auch dort sehr gute Vorstellung. Bis so siebte, achte Runde und dann hinten raus den Kampf verschenkt. Weil eben nicht genug Kondition. Da hat er dann erst noch Punkten verloren. Gut, hätte er vielleicht auch so, weil die ihm das nicht gegeben hätten dort in Australien. Aber trotzdem hinten raus halt zu wenig gemacht, um auf jeden Fall Siegeschancen zu haben. Und ja, gegen Joshua, gut, will ich jetzt nicht sagen, der hat da Konditionsprobleme gehabt. Der hat jetzt allgemein von ihm sehr defensiv geführt. Der hat da kaum offensive Aktionen gehabt, sodass er ja auch nicht so wirklich Abnutzungserscheinungen musste, weil er ja nichts abgefeuert hat, um Joshua gefährlich werden zu können. Er hat einfach nur auf die Defensive Wert gelegt und hat geguckt, dass er die Distanz kriegt. Ja, gut, da wurde er wegen einer Augenverletzung dann rausgenommen. Da kann man jetzt keine Konditionsprobleme, sag ich mal, darlegen. Gut, er wurde langsamer zum Schluss, klar, aber.
Aber er hat sich besser gehalten zum Schluss,
Das
weil
war.
aber auch deutlich weniger wog als sonst.
Das ist auch richtig, das Gewicht, ja, ist auch natürlich immer wichtig, klar, logisch,
Erinnere dich doch
trainierbar,
mal
super perfekt.
damals an Chisora. Der ist ja auch meistens so mit 113, 114 Kilo in den Ring gestiegen. Und als er dann gegen Hay verloren hat, hat er ja mal ordentlich abgespeckt und wog dann auch noch meistens nur so um die 104. Und da kam ja nochmal so quasi seine zweite Phase, wo der nochmal so richtig im Aufschwung war.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und der hat ja irgendwie, ich weiß nicht, wo hat der Konditionsprobleme in welchem Kampf gehabt? Weiß ich nicht, wie er darauf kommt. Also Hellenius,
Pulev?
Pulev
Ja, er
Konditionsprobleme.
hat was gemacht, aber da war null Dampf hinter.
Ich finde eher, er kam einfach nicht mit dem Jab von Pulev so richtig zurecht. Das war ja oft so, dass er gegen Leute Probleme hat, die eine gute Distanz haben, also einen guten Jab haben. So, ne? Und da hatte er Probleme gehabt, so hinzukommen einfach. Ja, das ist halt, er versucht dann mit wilden Schwingern da irgendwie ranzukommen, aber Pulev ist in der Rückwärtsbewegung und dann dampfen die Schläge natürlich komplett ab, die dann ankommen. So, nimmt er einfach einen Handschuh und sieht das aus, wenn ein kleines Mädchen dazu schlägt, weil er halt gar nicht in der richtigen Distanz steht zu Pulev, nur weil er keine boxerischen Mittel einfach hat, um da hinzukommen. So, hat mit der Größe, mit dem Jab Probleme. Ich denke, das war eher das Hauptproblem von ihm. Aber wenn er gegen Leute kämpft, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt allzu groß sind und den besten Jab haben, dann sieht eigentlich Chisora meist relativ gut aus. Und Takam ist halt jemand, natürlich ist er beweglich. Auf jeden Fall. Er ist auch schneller als Chisora. Auch 100%. Die ersten 6 Runden wird Takam auch der bessere Mann sein. Ich bin mir
Er ist
ziemlich
auch
sicher.
variabler.
Genau, er hat auch das bessere Movement, auch die bessere Defensive ist natürlich vom Skill, ist er ganz klar der bessere Boxer. Das ist ja auf jeden Fall ganz klar. Die ersten 6 Runden wird das so sein. 100%. Und da wird er bestimmt auch, ich weiß nicht, ob Chisora, wie viele Runden er gewinnen kann für den ersten 6. Wenn er Glück hat, 2. Wenn er Glück hat. Ich denke aber eher, dass er 5-1 stehen wird nach 6 Runden. Neutral gesehen. Ich weiß nicht, wie sie es in England haben dann. Ne, da, keine Ahnung, was sie sich da dann zurecht scoren, aber so neutral gesehen würde ich sagen 5-1 Takam. Aber dann kommt die Phase. Für Chisora finde ich, weil Takam, wie gesagt, ist da konditionell. Gerade in solchen Kämpfen, das wird eine Abnutzungsschlacht. Das wird wie White gegen Chisora sein. Das wird ein War. Chisora wird pressen, pressen, pressen. Und Takam wird sich darauf teilweise auch einlassen. Takam ist nicht der Typ, der nur wegläuft. Gut, das hat er jetzt gegen Joshua gemacht, aber Joshua ist halt auch Joshua. Da weiß man eben, dass man sich nicht eine einfangen darf. Aber Chisora kannst du dir schon mal eine einfangen, weil der schlägt jetzt nicht unbedingt mit Full Power. Das ist eher so ein Typ, der zermürbt dich. Die werden beide gut geben. Takam wird aber besser aussehen, weil eben schneller in den Anfangsrunden. Und dann kommt die zweite Kampfeshälfte, wo es interessant wird. Takam wird abbauen Und das ist was die Frage, wie kommt Chisora in den Ring? Wie motiviert ist er noch? Hat er ein gutes Gewicht? Hat er eine gute Vorbereitung gehabt? Wenn er die 12 Runden gehen kann, davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist wirklich die letzte Chance für beide. Wer den Kampf gewinnt, der kann auch mal irgendwo einen guten Kampf kriegen. Wer den verliert, ist eigentlich raus aus dem Business. Deswegen denke ich, beide sind gut vorbereitet. Und Chisora kommt mit einem guten Gewicht, hat Kondition für 12 Runden. Dann die zweite Kampfeshälfte für Chisora.
Und aber der hat seit ein paar Jahren schon nicht mehr so gutes Gewicht gemacht. Ist so die letzten 2 Jahre?
Deswegen sage ich ja, das ist die Frage, das kann man nicht beantworten, deswegen müssen wir das Gewicht abwarten. Aber ich gehe mal davon aus, der reißt sich nochmal zusammen. Ich gehe mal davon aus, letzte Chance, müssen wir davon ausgehen, der haut nochmal alles rein, was er hat in diesem Fight. Und wenn er das Gewicht hat und wenn er eine gute Vorbereitung hat, für 12 Runden Power hat, kommt die zweite Kampfhälfte für Chisora und das macht den Kampf, dreht das um. Dann macht Chisora mehr Takam, kriegt Probleme und Chisora kann ihn pressen. Die Frage, reicht das für Chisora hinten raus, vielleicht dann Late TKO hinzukriegen oder reicht es, den Kampf sogar komplett nach Punkten zu drehen? Ich gehe davon aus, das Ding wird dann zum Schluss sehr knapp. Die erste Kampf wird Takam, die zweite geht an Chisora und dann, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Draw gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Split Decision für einen der beiden gibt. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein werden. Für wen das dann gewertet wird, will ich mich nicht festlegen in England. Deswegen will ich das nicht sagen, wer da gewinnt. Das wird auf jeden Fall nicht klar genug für Takam, dass man ihm es unbedingt geben muss. Aber ich denke, wenn es neutral gewertet werden würde, sollte Takam knapp nach Punkten gewinnen. So 114, 113, 115, 113, je nachdem, ob da irgendwie vielleicht noch ein Knockdown dabei ist oder so. Ganz enges Ding, will ich mich nicht festlegen. Auf jeden Fall eine kuriose Punktentscheidung, sage ich. Eine Split Decision für irgendeinen der beiden.
Lassen wir uns mal überlegen, warte mal, oder sollen wir mal wieder eine berühmte Wette einführen? Ich sag Takam, du sagst Chisora, was ist dein Wetteinsatz, wenn du verlierst?
Puh. Tja, Wetteinsatz, wenn ich verliere. Schlag was vor. Was würdet ihr denn gerne hören von mir oder sehen? Ich weiß es ja nicht.
Das muss nur eine Minute sein.
Ja.
Erklären, warum Floyd Mayweather einer der besten Boxer der letzten Jahre war.
Ach, du Jimini. Ja, gut, okay. Ich gebe mir Mühe dann, ja.
Okay. Jetzt also muss ich überlegen, was kann ich denn stattdessen dann machen?
Und beim Draw muss die Samira dann irgendwas machen. Oder wie?
Ja, okay. Sie ist Supervisorin, das ist auch das auch einhalten. Nee, Gott scheiße, was kann ich denn als Wetteinsatz dann anbieten? Macht ihr mal einen Vorschlag. Ich habe jetzt gerade einen Vorschlag für Imano gemacht.
Ja gut, du hast ja nicht wirklich einen Hater oder so, sonst würde ich auch sowas auf dem Level nehmen, aber...
Okay, doch, ich hab's. Ich hab einen Hater. Feigenbutz.
Okay. Feigenbutz magst du nicht? Ja, dann musst du ja genau erklären, warum der jetzt in den nächsten 2 Jahren Weltmeister wird. So. Yeah.
Das ist gut. Okay, genau, ich muss aufgrund, sagen wir mal so, ich darf mir jetzt da nicht irgendwie was ausmalen, was illusorisch ist, sondern ich muss mir quasi ernsthafte Gedanken machen, wie man ihn zu einem Weltmeister formen könnte durch Matchmaking, richtig?
Ja, das passt, genau.
Oh, da muss ich mir, sag mal so, ich bin mir eigentlich meiner Sache ziemlich sicher, aber ich glaube, ich muss da ein wenig Vorarbeit dann schon leisten, falls ich verliere. Weil ich glaube, das kriege ich nicht spontan hin.
Ja, wird schwierig.
Wir wissen ja auch schon, dass er im September dann gegen Toni Kraft boxt. Damit kann es ja dann anfangen, die Szenerie.
Im September?
Ja, ich glaube, das ist der nächste
September. Kampf. September, ja gut. Ich habe ja 2 Jahre Zeit, das dann zu skizzieren. Okay. Gut. Okay, weiß ich Bescheid. Vielleicht noch zu erwähnen auf der Undercard, Katie Taylor boxt mal wieder. Eine der wenigen Frauen, die ich wirklich gerne boxen sehe, weil die echt einen sehr ansprechenden Stil hat. Und Cal Brook kämpft auch mal wieder, jetzt gegen Brandon Cook. Das mal soweit erwähnt. Okay, was haben wir denn noch so? Ich habe jetzt übrigens mal versucht, gerade zwischenzeitlich mal bei Twitter zu gucken, ob es irgendwelche Tweets von Derek Chisora gibt bezüglich seines Trainings, aber man sieht leider nichts. Also wir müssen uns wirklich überraschen lassen, wie er in 2 Wochen in den Ring steigt. Auch ein sehr schöner Kampf. Oh, ich habe hier wieder eine Interdifferenz in der Leitung. Ich glaube, jemand hat gerade was gesagt. Kann das sein?
Ich nicht.
Oh, dann entschuldige ich mich. Auch noch eine schöne Fightcard ist am 27. in Los Angeles. Da ist im Staples Center eine Veranstaltung mit Mickey Garcia gegen Robert Easter Jr. Imano über den vakanten International Boxing Federation Titel und den WBO, nee, WBC Titel. Auch eine 5-Sterne-Veranstaltung. Wie siehst du denn da die Verteilung? Denkst du, Mickey Garcia macht's oder Robert Easter Jr., ein Mann mit 21 Siegen und keiner Niederlage, könnte da für eine Überraschung sorgen?
Ja, also Mickey Garcia ist natürlich, denke ich, auf jeden Fall der Favorit. Leute mit natürlich einem Rekord, wo umgeschlagen sind, ist immer natürlich erwähnenswert und man muss mal aufpassen. Aber das, was ich bisher so von Robert Easter Jr. gesehen habe, lässt nicht vermuten, dass er Garcia schlagen könnte. Also für mich ist das.
Immerhin, beide sind auf Boxrec 2 und 3, also da liegen jetzt nicht irgendwelche Welten zwischen.
Ja, natürlich ist das so, da hast du recht. Der ist auch nicht schlecht, der Robert. Ist da aber, das ist, sage ich mal, so ein Typ, der, ja, hat vom Style, finde ich, nicht die Klasse einfach, um Garcia schlagen zu können. Ich habe den halt gegen Fortuna gesehen, da gegen Javier Fortuna und auch gegen Luis Cruz und gegen Richard Commey. Da habe ich die drei Kämpfe habe ich von Robert Easter gesehen und waren zwei sauenge Kämpfe mit dabei. Und ich sag mal, weder Richard Commey, wo es eine Split Decision war, und auch gegen Fortuna, wo es auch eine Split Decision war, hat er so unfassbar gute Kämpfe abgeliefert, wo ich sagen kann, so, wow, also der ist, den muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Deswegen verstehe ich auch so die Rangliste nicht ganz, ihn auf 3 zu setzen.
Na gut, er hat immerhin den IBF-Titel.
Ja, natürlich. Wenn du jetzt, ja gut, aber ein Zeug und Zeuge war auch Weltmeister, ne? Und der war auch, glaube ich, Boxrec nur auf Rang 10, 12, 14 oder so.
Ich glaube 20.
Oder schlechter, genau, das hat halt nicht immer viel zu sagen. Und die Frage ist halt, wen boxst du und wen hast du besiegt? Und was hast du für Leistungen gezeigt? So, ne? Und er hat eben gegen zwei Gegner, die nicht wirklich gut waren, nicht gut ausgesehen. Und er hat mit Mühe und Not nach Punkten gewonnen und das auch völlig zu Recht. Ich habe die Kämpfe, wie gesagt, gesehen. Das sind ganz enge Dinger, die hätte man durchaus auch anders werten können, wenn man das möchte. Wenn du gegen solche Gegner eben, die nicht mit der Welt wirklich zu tun haben, schon wackelst und ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er eben einen Mickey Garcia schlägt, der nun wirklich schon ja, sehr, sehr gute Leute besiegt hat, dass er da ein Upset schaffen kann. Also die Wettquoten sind jetzt auch 1 zu 6 und so in etwa, denke ich, ist das auch okay. Vielleicht könnte er einen von 6 Kämpfen gewinnen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Nein, nein, glaube ich nicht.
Du sagst, Mickey Garcia macht's.
Ja, gut nach Punkten oder durch K.O., das ist schwierig zu sagen, weil ich jetzt nicht weiß, was der Easter da vertragen kann. Garcia kann auch hauen. Also ich sage, ganz klarer Punktsieg Garcia, wenn es nach Punkten geht, so 118, 110, 117, 111 so in dem Bereich und eventuell kann er ihn auch in der zweiten Kampfhälfte noch vorzeitig rausnehmen.
Interessanter Kampf auf der Undercard ist Luis Ortiz gegen Razvan Kojanu. Den kennt man noch aus seinem letzten Kampf gegen Joseph Parker. Samira, ist das für dich ein Kampf, den man sich durchaus angucken sollte?
Das war, ups. Einen Moment.
Ja.
Der letzte Gegner von Joseph Parker, meinst du? Weil ich habe den Namen sagt mir
Genau.
gerade gar nicht. Was? Okay, habe ich mir den Namen einfach nicht
Das war
gemerkt.
der, der damals eingesprungen ist gegen, jetzt muss ich aber gerade selbst überlegen, gegen wen das
Gottes, wer
nochmal
war das denn?
war. Irgendeiner ist ausgefallen. Und da ist
Oh,
er irgendwie kurzfristig reingegangen, weil irgendwie. Ah, genau, das war das war nämlich, weil Huey Fury sich doch damals irgendwie am Rücken verletzt hatte. Und da ist der dann ja für den eingesprungen und hat dann ja in Neuseeland geboxt. Der war das.
ja, ich gucke gerade nach dem Ergebnis, weil irgendwie habe ich den.
War
Ich
eine
glaube, der
Punktsieg.
Kampf, ja, genau, es war ein recht deutlicher Punktsieg, aber ich glaube, das war für mich nicht so ein beeindruckender Kampf, deswegen den Namen irgendwie ja, so halb vergessen. So, was war das? Letztes Mal 117, 110, zweimal, einmal 119, 108, ja. Ach, vor Huey Fury, genau, jetzt, okay. Ja, gegen wen boxt er? Und er boxt gegen.
Luis Ortiz.
Ortiz, oh. Na dann wird es ja hoffentlich, ja, das Luis Ortiz weiß man ja aber nicht so richtig aktuell. Aber ja, ist auf jeden Fall eine interessante Ansetzung. Aber also, da ich mir nicht mal die Gegner richtig in Erinnerung ist, weil der anscheinend so schwach war gegen Joseph Parker, dass er ihn auch nicht für große Probleme gestellt hat, habe ich den wahrscheinlich gar nicht so registriert. Und von daher.
Naja, sagen wir mal so, Parker hat jetzt gegen ihn nicht geglänzt, das muss man mal sagen.
Ja, ich glaube, das war so ein Kampf, der insgesamt nicht so hängen geblieben ist. Ja, Parker ist ja, der glänzt ja öfter mal nicht, ne? Gegen Huey Fury hat er auch nicht so geglänzt eigentlich, wenn man das mal so richtig ja, beurteilt. Der, ja. Nee, aber also eigentlich von der
Sagen wir mal so, du
Technik
wirst dir das
her
Ding wahrscheinlich
müsste.
angucken, aber du wirst dafür jetzt nicht extra bis morgens um 5 wach bleiben.
Nee, auf keinen Fall. Also den kann man sich auch später noch angucken. Aber Luis Ortiz hat ja zuletzt gegen Wilder geboxt und damit ja sowieso mit seinem kubanischen Stil und so sollte der wahrscheinlich da stilistisch sowieso sehr überlegen sein. Ist er auch und wenn er jetzt nicht total übergewichtig in den Ring steigt, was hoffentlich nicht eintreten wird. Also kommt darauf an, weißt du nicht, bei seinem Kampf vor Wilder hat er irgendwie auch 118 Kilo, 118,6 gewogen, gegen Wilder dann 97,4. Also ist ja auch schon ein Riesenunterschied. Daran sieht man auch, wie ernst er den Gegner nimmt, mit wie viel Gewicht er dann in den Kampf geht. Wahrscheinlich vielleicht mit ein bisschen mehr als gegen Wilder, aber ich glaube, der wird trotzdem packen. Also, wenn er da jetzt nicht total demotiviert in den Kampf geht, dann sollte das für ihn kein großes Problem
Also
werden,
Ortiz,
weil
finde ich, hat
wenn
einer der letzten, einer der besten Kämpfe der letzten Jahre eigentlich gegen Wilder geboten, finde ich. Von daher bin ich eigentlich noch guter Dinge, dass da noch so zwei, drei gute Kämpfe in dem Herrn stecken, weil er ist ja auch schon Ende 30. Allzu lang kann der nicht mehr machen oder wird er wahrscheinlich nicht mehr machen. Und von daher hoffe ich dann noch auf ein paar spannende Kämpfe.
Er wird keine großen Probleme haben, sagen wir so, glaube ich auch nicht.
Genau.
Egal wie viel er wiegt.
Gut, das waren jetzt die großen Kämpfe, die wir besprochen haben. Erwähnenswert vielleicht wäre noch, am Freitag, den 27. Juli, kämpft ein uns allseits bekannter Sam Soliman in Australien gegen, boah, was ein Name, Tay Pratap Singh, um einen regionalen Titel. Dann noch unter anderem am 28. Juli in Italien, in Rom, kämpft Giovanni De Carolis gegen Roberto Cocco. Gott, der Name klingt wie ein Pornodarsteller. Auch um einen regionalen Titel. Giovanni De Carolis ist uns wahrscheinlich noch allen in guter Erinnerung aus den Kämpfen gegen Arthur Abraham oder, sagen wir mal, einem meiner Lieblingsboxer, Feigenbutz und auch Zeuge. Und am gleichen Tag auch gibt es eine ganz, ganz, ganz kleine Veranstaltung in Bolton, Lancashire in England, wo der Hauptkampf Ben Sheedy gegen Matthew Mellon ist. Beide Boxer sagen mir nichts. Ich habe nur durch Zufall gesehen, dass der erste Kampf dieser Veranstaltung ein uns allseits bekannter David Price ist gegen einen noch nicht bekannt gegebenen Gegner. Ja, David Price hat jetzt schon mittlerweile 5 vorzeitige Niederlagen im Rekord. Anscheinend weiß da wirklich jemand nicht, wann genug ist oder wann man einfach mal aufhören sollte. Gut, damit können wir dann ja auch die Vorschau abschließen. An News gibt es jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu sagen. Die größte News, die wir ja eben schon besprochen hatten, war ja, dass Wilfried Sauerland wieder zurück in den, in die, in die, ins aktive Geschäft in seines ja, selbst gegründeten Boxstalls wieder eingreift. Wir hatten ja eben mit Gassiev und Usyk über die World Boxing Super Series gesprochen. Da steht anscheinend auch noch eine News im Raum, und zwar George Groves wird wohl immer noch nicht rechtzeitig fit sein, und man überlegt wohl, Chris Eubank anstatt ihm dann ins Finale zu stecken. Ich weiß nicht, wie weit da der sportliche Wert drin steckt, jetzt einen Verlierer gegen einen anderen Boxer zu packen, und es geht im Endeffekt dann überhaupt gar keinen Weltmeistertitel. Aber ja gut, die werden sich schon irgendwas dabei denken. Wenn sich's verkaufen lässt in England, dann ist ihnen das wahrscheinlich dann auch scheißegal. Apropos England, noch eine andere News ist, dass James De Gale seinen Weltmeistertitel nach Version der IBF niedergelegt hat. Da möchte ich euch beide mal in eine Diskussion mit reinnehmen. Denkt ihr, das war eine gute Entscheidung von ihm?
Inwiefern niedergelegt? Also hat er
Er hat
gesagt,
er hat den jetzt niedergelegt, weil er gesagt hat, er ist jetzt im Herbst seiner Karriere und möchte noch ein paar gute Kämpfe niederlegen und er möchte durch den Weltmeistertitel sich nicht irgendeiner Politik unterwerfen müssen.
okay, also die Frage ist natürlich, die ich grundsätzlich dann immer direkt vor Augen habe, möchte er dadurch möglicherweise einem harten Gegner entgehen? Wie ist die Wahrheit da aufgebaut? Oder ist es wirklich so, wie er sagt, er möchte einfach nur niemanden aufgedrückt bekommen, er möchte einfach ja, noch ein paar gute Kämpfe bestreiten, Spaß haben und ja, schwierig zu sagen, da kann man natürlich auch wieder nur spekulieren. Grundsätzlich habe ich natürlich bei sowas immer erst die Befürchtung, hat er um den Titel gekämpft? Hat ihn gewonnen und dann legt er ihn direkt wieder nieder? Also, tja.
Sagen wir mal so, er hat ihn
Habe ich schon den Eindruck,
furchtbar
dass er.
verloren und er hat ihn ja jetzt auch nicht mit Glanz und Gloria zurückgewonnen.
Genau, deswegen denke ich, er weiß wahrscheinlich auch so, ne, dass da ist nicht mehr so viel Substanz da. Und möglicherweise, man kennt ja jetzt nicht die Details, vielleicht wäre da schon, er würde den nächsten Gegner vielleicht kennen und malt sich da vielleicht nicht viel aus und hat dann lieber gesagt, okay, bevor ich jetzt da nochmal verliere, lege ich den Titel besser nieder und ja, mache noch zwei, drei andere Kämpfe vielleicht gegen Gegner, wo ich mir dann halt selbst raussuchen kann, wenn es um keinen Titel geht.
Oder du machst was auf englischer Basis.
Oder er macht halt genau irgendwelche anderen finanziell lukrativen Duelle im Land gegen Fighter, die vielleicht ja gar nicht so wirklich gut sind, aber trotzdem Namen haben und wo man halt Geld mit verdienen kann. Zum Beispiel wäre jetzt hier ein ähnliches Ding gewesen, mit Abraham gegen Zeuge. Auch zwei Leute, die eigentlich ja nicht mehr wirklich viel Weltmeistersubstanz haben oder auch noch nie hatten bei Zeuge. Aber trotzdem vielleicht ein Kampf, der sich dann gut verkaufen lässt. Und wenn man da vielleicht was in Aussicht hat, was leichter ist und trotzdem mehr Geld generiert als vielleicht eine Titelverteidigung oder so, dann
Das
kann man
denke
das
ich nämlich
natürlich.
ehrlich gesagt, weil überleg mal, wenn
Richtig.
du jetzt noch, sag mal, du merkst, ich bin noch frisch, ich bin noch vital, da ist noch einiges in mir, dann nimmst du auch irgendeinen Boxer, den du nicht kennst, als Pflichtherausforderer an. Erinnere dich doch mal an Titelverteidigung von Sergej Kowalew gegen Najib Mohammadi. Den kannte auch keiner. Ja, aber der hat's gemacht.
Das
Weil
ist
es
richtig.
Pflichtherausforderer war. Keiner weiß, wie er es geschafft hat, aber er war der Pflichtherausforderer. So, gegen jeden anderen Boxer hätte er wahrscheinlich deutlich mehr verdienen können. Aber er hat's gemacht, weil Pflichtherausforderer. Und weil er gemerkt hat, ja gut, ob ich den jetzt boxe und den nächsten halt in einem halben Jahr, ist egal, weil da ist noch genug im Tank drin. Ob das jetzt einen Kovalev heute immer noch machen würde, das weiß ich nicht.
Ja, das ist die Frage, aber
Aber wenn du
ich
noch voll im Saft
vermute
bist,
auch.
ist es im Endeffekt scheißegal.
Richtig, ich vermute da auch eher, dass er jemandem aus dem Weg gehen will und da vielleicht eine lukrative hat, wo viel weniger Risiko dann vorhanden ist, als vielleicht in dem, ja, in der Pflichtverteidigung dann bekommt. Ja, das denke ich auch. 100% weiß man es natürlich nicht, weil man keine Details kennt, aber das ist natürlich erstmal die Grundvermutung. Weil einfach aus Spaß legt man den Titel natürlich nicht nieder, den man gerade dann erst wieder zurückgewonnen hat.
Samira, willst du noch was dazu sagen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, ich würde mich da eurer Meinung anschließen. Also
Gut,
ja.
hat jemand noch was von sonst noch von euch an News, die wir noch erwähnen könnten?
Ja, man könnte halt noch erwähnen, dass es eine zweite Staffel bald geben soll, der World Boxing Super Series im Superleichtgewicht und im Bantamgewicht. Und es soll auch noch eine dritte Gewichtsklasse wahrscheinlich bekannt gegeben werden. Bis jetzt stehen die Termine noch nicht fest. Das soll, glaube ich, jetzt noch kurz vor dem oder einen Tag vor dem Usyk-Kampf, glaube ich, soll weiteres bekannt gegeben werden. Und auf jeden Fall sind aber auch schon einige große Namen so mit dabei. Zum Beispiel im Superleichtgewicht Anthony Yigit, den kennt man, glaube ich, noch. So Josh Taylor, Eduard Trojanowski sagt den meisten vielleicht auch noch was. Kirill Rehlig im Bantamgewicht, Solani Tete, den man wahrscheinlich auch kennt, Nayoa Inoue, also Nonito Donaire auch. Und ja, mal
Oh, den
gucken.
gibt's noch.
Ja, den gibt es auch noch und der macht sogar noch mit, ne? Kann man ja noch mal ein bisschen Geld verdienen. Also kommen auf jeden Fall noch ein paar Namen wahrscheinlich dazu, ne? Vielleicht eine andere Gewichtsklasse. Aber auf jeden Fall wird schon dran gebastelt. Eine zweite Staffel der erfolgreichen, ich würde schon sagen, ja, erfolgreichen World Boxing Super Series ins Leben zu rufen. Ja,
Ja
dann
gut,
vielleicht.
das Supermittelgewicht war jetzt nicht so von Glanz und Gloria geprägt, jetzt wie das Cruisergewicht. Aber gut, ich glaube, das ist aber auch einfach die goldene Ausnahme, das was, wie das mit dem Cruisergewichtsturnier zusammenkommt, dass es sowas gibt, weil das ist ja schon wirklich ja, zum Fingerlecken.
Ja, besonders auch, dass halt auch für die deutschen Fans halt auch große Namen auch vielleicht mal nach Deutschland kommen oder kamen auf jeden Fall. Das war ja auch schon was Besonderes. Wäre halt sonst auch wahrscheinlich nie passiert. Das ist halt das Gute irgendwie an dem Turnier gewesen, auch wenn es natürlich viele Sachen gab, die da nicht so schön waren oder Kampfausfälle und ja, so und so weiter.
Na gut, dann war's das mit dieser Ausgabe. Wir hören uns dann Anfang August wieder. Genießt noch ein bisschen den Sommer, das Wetter ist schön. Bis dahin, tschö mit Ö, euer Box-Podcast.
Tschüss.